Yeah. Erlesene Runde zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich. Guck, es ist samtlich, guck, es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.
Okay. Also ich sag mal so, Klangkarussell, dieser virale Song von 2011,
das war alles geklaut.
Ja. Alles nur geklaut wie der Prinzen-Song. Die hören jetzt auf, ne?
Die Prinzen, Alter, ja, genau.
Rest in Peace, ja, ja. Prinzen, ey, ein ostdeutsches Kulturgut, wie es wahrscheinlich kein anderes gibt.
Ja.
Heftiger Sound auch meiner Jugend gewesen. Mhm. Und irgendwie auch funny, das finde, die hatten jetzt vor dem Rest in Peace auch nochmal so eine Art kulturelles Moment, durchaus auch in einer jüngeren Generation, auch nicht ohne Grund, haben in der letzten Folge mit Julia Gröschel auch, wurden die Prinzen zumindest gementioned. Das ist ja schon
wirklich
auffällig.
Aber was war das Moment?
Oh, das Moment war, ach so, das kulturelle Moment, meinst du? Ich habe den Eindruck, so,
es muss doch irgendein 10-sekündiges ein Schnipsel gewesen sein.
Ich hab die TikTok-Trends nicht verfolgt, aber ich hatte das Gefühl, dass es so bei professionellen Quatschmachern wie den Bin hier am Leben Boys aus Leipzig oder so, dass die Prinzen da immer schon mal so mit eingeflossen sind, teilweise auch nur auf einer grafischen Natur. Und insofern, ja, ich weiß nicht, so Sebastian Krumbiegel, finde ich.
Ich werde doch nicht schlau aus diesem Mann irgendwie. Er ist so, er ist einerseits so ein, irgendwie ein cooler Styler und guter Typ und so, und andererseits ist der Typ so Anti-Style und so wack irgendwie.
Ich werde auch immer nicht schlau so aus seiner politischen Haltung, weil ich glaube, er sieht sich so als den aufrechten Demokraten irgendwie, aber hat, glaube ich, noch, ich weiß nicht, sein ganzes Leben noch nicht so einen edgy politischen Take rausgehauen, der irgendwie wirklich unbequem ist, sondern, ach ja, ich weiß nicht.
Das muss ja auch. Stimmt, er wurde aber auch letztens von Robin Alexander gestellt, weil er ein Swiss-T-Shirt anhatte.
Warte, wurde er in einem Podcast gestellt?
Nee, irgendwo auf so einem Podium oder so. Das war so, der Tag war so, naja, also auf deinem T-Shirt steht, oder auf ihrem T-Shirt steht, linksradikaler Schlager. Das könntest du jetzt, wenn da jetzt rechtsradikaler Schlager stehen würde, das wäre jetzt hier ein riesiges Problem und so. Da sieht man mal. Ja, und da saß halt dann der Krummiegel so.
Das ist voll perfekt.
Da ist er schon angeeckt. So.
Wie hast du es mitbekommen? Kanäle.
Zeit auf Instagram verbringen ist der Tipp.
Das hört sich irgendwie an, als ob das 1:1 auf so einer ehrenlosen Bühne in so einer Messehalle bei der Leipziger Buchmesse hätte passieren können.
Sowas war das.
Ich kann mir auch vorstellen, weil ich glaube, die Prinzen, die werden doch regelmäßig irgendwie noch beim Tag der Deutschen Einheit, werden die dann auch immer noch eingeladen und die kommen halt. Das sind so die Gigs, die dann halt annehmen können. Mhm. Das ist irgendwie so eine große ostdeutsche Band, die bringen wir, die hat am besten auch Erfolg hatte, das muss man ihnen schon auch gönnen. So.
Ja.
Und dann, da gibt es schon auch eine Diskussionsrunde danach.
Ich stand als Jungen mal mit einem Fuß in deren Tourbus.
War geil.
Mit einem Fuß.
Hinterm Weimarer DNT, da haben sie gespielt und wir waren damals so auf Autogrammjagd und so, weil Prinzen waren auf jeden Fall ein Ding, unter ostdeutschen Kids halt so.
Ja.
Oder sicherlich auch unter Westdeutschen. Naja, und da haben wir halt die Autogramme gejagt und standen dann so wirklich schon so halb im Bus drin irgendwie.
Ja. Habt ihr am Ende eins bekommen?
Ja, von allen. Wow. Ja, die haben sich dann natürlich, ich glaube, insgesamt haben die sich gefreut, dass die Kids so steil gehen.
Ja, würde ich mich auch freuen.
Ja, ja, ey, total.
Das auch. Das hätte ich nicht gedacht, dass Alex Barbian ein Autogrammjäger früher war.
Ja, da war ich so 10 oder so, ne?
11. Ja. Was hast du Autogrammjagd, war das so beliebige Promis oder war das schon eher Musiker oder was?
Nee, vielleicht? Ich glaube, da hat sich das so ergeben, irgendwer meinte, glaube ich, einfach so, ja, wir gehen jetzt noch Autogramme holen und dann waren wir wahrscheinlich so, ach ja, das ist natürlich eine coole Idee, dann gehen wir jetzt auch Autogramme holen. Das war dann eh so neben dem Eingang, weißt du?
Okay.
Also, ja, nee, Autogrammjäger ist, glaube ich, übertrieben. Also,
ich war das.
Ich erinnere mich ein
bisschen. Ja? Ja, war anders. Ich wollte dann immer, aber eher so fußballmäßig.
Ja.
So, ich habe tatsächlich mal irgendwie, da musste meine Mutter musste irgendwie was lernen irgendwie so und ich musste irgendwie Haus und dann ist mein Stiefvater mit mir irgendwie so 2 Wochen irgendwie gefahren, irgendwie nach Holland Center Park oder so. Ich war einmal im Center Park in meinem Leben, war ich ganz geil. Und wir haben aber davor noch so Stationen gemacht bei so damaligen Bundesligisten und da konnte man noch so unausgeschriebene Autogrammkarten kaufen und beim Training da rumstehen und dann irgendwie die Karten rumreichen. Wir haben es unterschrieben.
War das nicht sogar kostenlos? Also konntest du nicht sogar kostenlos sogar so Autogrammsets beim FC Bayern so bestellen und dann kriegst du einfach den ganzen Kader nach Hause so geschickt irgendwie?
Das kann sein, dass es auch so
zur
war.
Zur Fanakquirierung, ein Uli Hoeneß-Move oder ein Rudi Assauer-Move so. Genau. Aber ja, krass.
Aber ich habe es damals auch natürlich irgendwie auch mal zum Lautern-Training
selber
gefahren.
Selber jagen gegangen.
Ja, genau.
Ja, Genau, ich habe mal eine Verwandte von mir, hat mir mal ein Set vom 1. FC Köln geschenkt, das habe ich jetzt nicht gebraucht, aber Shoutout Mauli und Alina, die mir ein Ingo Anderbrügge, ein original Ingo Anderbrügge Autogramm mal gesportet haben.
Sehr stark.
Geil.
Ja, Mann. Damit vielleicht auch erstmal hallo und herzlich willkommen zum Rap-Stammtisch. Wir sind mal wieder reingesprintet.
Stimmt.
Und wir haben, das habt ihr im Titel ja eh schon gesehen, einen wunderbaren Gast zu Gast. Er ist hauptsächlich Musikjournalist, selber auch am Podcasten, am Schreiben, am Machen. Herzlich willkommen, Alex Fabian.
Hi, danke für die Einladung. Das ist wunderschön bei euch.
Und für mich damals auch nochmal, als wir immer, ich weiß nicht, welchen Grund aus immer mal dich erwähnt hatten, habe ich dich auch mal benannt als unser Mann bei MTV.
Wow.
das war damals diese Zeit, wo du...
Ja.
Bist du,
die war gar nicht so lang, ist mir letztens aufgefallen.
Das ging nicht so ewig, ne? Wie viele Folgen wurden... Wie heißt, mir fällt auch gerade der Name nicht mehr ein.
Also wir haben halt Yo MTV Raps und Yo MTV Raps Weekly gemacht und ich habe manchmal noch so diese Top 100 moderiert. Das war aber dann in meiner Zeit schon so... Das war dann eigentlich so ein Handyformat. Also ein Handyformat, was ins Fernsehen übertragen wurde. Ich glaube, die Idee war so, das soll alles so aussehen wie eine Instagram-Story und dazwischen, also der Moderator ist immer zu sehen, wie er halt im Insta-Story-Format was anmoderiert und dann siehst du ein Musikvideo.
Ja, okay.
Den habe ich manchmal Leute vertreten oder so.
Ah, geil.
Aber das war alles im Jahr 2019, glaube ich. Also darüber hinaus habe ich für MTV gar nichts gemacht. Aber ein langes Jahr.
Hängen geblieben.
Ehre. Ich bin letztens nochmal drüber gestolpert, weil es gibt natürlich so eine Liste mit so ehemaligen MTV-ModeratorInnen. Das ist halt so, Da stehst du mit ein paar Leuten in der Liste, das ist natürlich ein Ritterschlag, aber
mit anderen
weiß
nicht. Ja, stark. Und jetzt,
Ich würde sagen, ich kenne das Feeling als letzter Juice-Redakteur, als die Juice so richtig doll gejuckt hat. Also, das war schon noch was wert und auch für mich auf jeden Fall, so wie ja für dich sicherlich das MTV-Ding auch, das ist ja, das macht ja voll was mit einem und es ist ja einem ja wichtig, wenn man das macht.
Ja.
Aber so mit einem etwas objektiveren von außen Blick denkt man sich auch so, ja, es war sicherlich nicht die schmackhafteste Ära dieses Formates, so, wo man selber Teil davon war, obwohl man halt natürlich ein Teil davon war und es geprägt hat.
Naja, und du hast ja wirklich Stellung gehalten, also
ja klar, aber
unser Mann bei der Juice dann lange Zeit.
Voll, aber halt auch in einem fucking Online-Zeitalter und eben, also so letzte Ausgabe noch als Prakti, aber natürlich eben nicht mehr in diesem großen Print-Zeitalter und das hat für mich auch immer schon so einen Beigeschmack halt natürlich einfach gehabt, weil die Juice ist natürlich eigentlich was du in der Hand hältst, würde ich auch immer noch sagen so.
Okay, du kamst in der Zeit der letzten Ausgabe.
Ich habe, glaube ich, die Türkise. Ich habe noch einen Text und zwei von diesen, da wurde ja noch so beste Alben der Dekade gemacht. Weil wir gerade, also 2010 bis 2019, da habe ich noch zwei untergekriegt, die ich auch wo ich drüber schreiben durfte, was ich insane fand damals, weil ich ja als Praktikantin gekommen war.
Klar.
Sag halt welche.
Audio 88 und Yesin, normaler Samt, was mich natürlich auch, haben wir ja neulich auch erst hier drüber geredet, sehr geprägt hat. Und dann der legendäre Typo auch in dieser Kategorie mit dem Skepter-Album.
Ja.
Konnichiwa.
Ja, sehr stark.
Das war noch Zeit. Aber natürlich, also das waren natürlich die großen Ritterschläge.
Na klar.
Und auch, also irgendwie auch schön, dass du dann noch im Printformat da irgendwie was liefern konntest.
Ja.
Und dann... Ich kann mich gar nicht so gut erinnern, 2019 alles gewesen, ne? Total auch turbulentes
das,
Jahr.
Auch das 2019 und dann brach die Pandemie herein irgendwie und dann hat sich vieles gechanged 2020.
Ja, aber auch schon im Laufe von 19 muss ja in diesem Verlagshaus ganz viel noch passiert sein.
Auf jeden Fall, also genau, das war jetzt nicht die Schuld von Corona, dass das eingestellt wurde.
Es war aber auf irgendeine Art und Weise auch vielleicht ein Beschleuniger, das muss man vielleicht schon sagen.
Nee, als es beschlossen wurde, dass das die letzte Printausgabe war, da gab es Corona noch nicht. So wollte ich gar nicht
da
sagen.
Da gab es ja noch nicht mal in China.
Nee, genau. Nee, ich wollte damit eigentlich eher sagen, so, da gab es diesen Umbruch und danach kam noch Corona dazu, was das Feld einfach nochmal komplett umgeworfen hat, weil sich dann alles verändert hat, so, also auch das Arbeiten und man konnte ja auch nicht da in ein Büro zusammengehen und so und da haben sich die Strukturen, die das damals eigentlich zu einem richtigen Online-Magazin umformen sollten, die haben sich da auch nochmal verschoben und das fiel dann schon mit in die Zeit.
Genau, sowas meine ich. Und also wir haben uns ja auch hin und wieder mal getroffen im Büro, weil Juice und Rap.de haben sich ja quasi eine Etage geteilt auch und so.
So ist es.
Und irgendwie muss ja dann auch eine recht schnelle Fluktuation eingesetzt haben nach der Einstellung des Printformats, weil man hat sich doch nicht alle RedakteurInnen weiterhin geleistet, oder?
Nee. Das ist doch alles jetzt verjährt, oder? Weil, ja, wir haben hier wirklich auch schon mal eine große Folge gemacht, wo ich mehr oder weniger David zu dem Ende von Juice auch interviewt hat.
Oh ja, Mann, stimmt.
Wir können die Folge ja auch mal einfach im Header nochmal verlinken. Ja,
können wir auch
noch
mal verlinken.
Die ist wirklich, wenn man sich mal für das Thema interessiert.
Ja.
Ein bisschen tiefer reingehen. Genau,
aber werf mal einen Blick in die Shownotes.
Können wir vielleicht, wenn es dich auch nochmal interessiert, alles, kannst du natürlich da reinhören oder wir verlagern das nach.
Auf dem Rückweg.
Auf dem Rückweg, ja, genau.
Ja, so ist es.
Nee, aber vielleicht um mal etwas Aktuellerem zu springen oder worauf ich mich sehr freue, weil heute sitzen wir hier Montag, bevor die Folge rauskommt. Die Folge kommt am 1. Mai raus.
Ja,
krass. Und an genau diesem Tag kommt auch etwas anderes, wo du major involviert warst, raus, worauf ich mich sehr freue. Du hast federführend bei der Ratar-Doku mitgewirkt.
Ey, voll. Ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt. Also auch schon länger, aber ja. Die Spannung steigt. Genau. Am 30. wird Premierenfeier gefeiert in Berlin.
Mhm.
Oh, ja, also ich bin einer der DrehbuchautorInnen in dem Projekt. Wir sitzen da schon eine Weile dran, kann man wirklich sagen. Wir haben 2021, also der große Rahmen, kann man vielleicht sagen, so Film 5, die Produktionsfirma, Regisseur Stefan Kauerz, seine rechte Hand am Drehbuch Falk Schacht und Zora Nessel. Und ich kam damals irgendwie mit ins Boot im Zuge der Schwester Eva-Doku 2021.
Mhm.
Und in dem Rahmen hat wiederum das Team Jiva kennengelernt, Ratar kennengelernt. Ja, und wir haben angefangen zu drehen für die Doku, die man jetzt sehen kann in der ARD-Mediathek ab 1. Mai im Zuge des Elbphilharmonie-Konzerts mit den Heavy Tones.
Oh, krass.
2024. Und das ist so ein bisschen auch der, ich sag mal, der große Tag, der Ankerpunkt, der sich so durch die drei Folgen unserer Serie zieht, irgendwie als Grundlage, weil Falk da zum Glück auch ein Interview mit Jiva geführt hat und wir ihn zum Glück auch auf der Bühne filmen konnten und so. Und beim Bühnenaufgang und Abgang und so, das sind alles natürlich wahnsinnig emotionale Szenen gewesen. Und was wir natürlich zu dem Zeitpunkt nicht ahnen konnten, war, dass tragischerweise keine 11 Monate später er eben verstorben ist.
Ja.
Und ja, das war natürlich ein Moment, wo wir dann auch nicht wussten, okay, wie bringen wir das jetzt zu Ende, das Projekt. Und ja, so einige Wochen, vielleicht 2-3 Monate nach dem Todestag haben wir aber dann die Entscheidung getroffen, auch mit den Leuten, die zuletzt mit ihm gearbeitet haben, aber eben auch federführend mit seiner Ehefrau Fava, das Projekt zu Ende zu führen. Und ja, seitdem haben wir intensiv dran gearbeitet und das versucht zu finalisieren. Holpriger Weg und so, aber ich bin jetzt sehr zufrieden mit dem Ergebnis und glaube, wir haben da ein sehr pietätvolles, einen sehr pietätvollen Dokumentarfilm auf die Beine gestellt, in 3 Teilen. So. Genau.
Stark. Ich habe mehrere Fragewege jetzt in meinem Kopf irgendwie. Aber ich würde vielleicht erstmal so, ich weiß nicht, ich glaube halt viele Leute, die uns zuhören, werden es, glaube ich, mehr oder weniger schauen. Aber trotzdem vielleicht auch an dich mal die Frage, als du das Projekt angefangen und jetzt zum Abschluss gekommen ist, gibt es irgendwie so eine Story, die dich wirklich auch super überrascht hat, wo du gedacht hast, damit hättest du gar nicht gerechnet? Weil ich meine, klar, du bist jemand, du kennst dich natürlich wahnsinnig gut aus in der Szene, trotz und Ratar 2021 war ja auch schon ein unfassbar spannender Charakter und mit seinen allen Wegen, das ist das meiste dürfen unseren Zuhörerinnen wahrscheinlich bekannt sein.
Ja.
Aber ich glaube, dass vielleicht auch gerade mit dem Tod und was dann danach nochmal so rausgekommen ist oder was man vielleicht rausgefunden ist, vielleicht auch das eine oder andere überraschend, aber kannst du da schon was vorliegen für uns jetzt vielleicht nur im Moment, weil die anderen können es ja schon geschaut haben.
Natürlich, also für mich persönlich als Rap-Fan, die interessanteste Komponente in dieser Doku ist natürlich irgendwie seine Beziehung, seine Partnerin kennst. Also wir haben sie kennengelernt hinter den Kulissen, aber der Zuschauer, die Zuschauerin lernt Fava eben jetzt kennen im Zuge der Doku und die erzählt all die Geschichten, die wir alle schon meinten, gekannt zu haben, nochmal aus einer anderen Perspektive und so. Und ich finde, das ist natürlich, muss man sagen, also sie beerbt ihn eben als Hauptfigur in dieser Doku. Das sind die spannendsten Geschichten und die für mich auch neuesten Geschichten gewesen. Aber es gibt natürlich tausend Details irgendwie, die mich geflasht haben. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich war in der Zeit des Goldman Towers nicht mehr ganz so nah dran am Geschehen und habe das zum Teil auch nur so peripher mitverfolgt und so. Und dementsprechend interessant war jetzt natürlich die Auseinandersetzung mit diesem Tower-Thema und auch mit dem Insolvenzverwalter, Rechtsanwalt Per Jung, der auch zu Wort kommt in der Doku und der gerade so genau die Hinterlassenschaften des Goldman Towers aufarbeitet. Und
das ist auch noch nicht abgeschlossen.
Also er prognostiziert, dass das 5 Jahre dauern wird, auch in der Doku zu sehen, die Prognose. Und man sieht an so einer Flipchart die ganze, das ganze Firmengeflecht, das Jeeva dann zuletzt eben betrieben hat. Das ist natürlich wahnsinnig komplex. So.
Ja. Firmen, das würde ich sagen.
Das war, Firmen. Als ich jetzt über das Thema nachgedacht habe, exakt dieser Aspekt, gut, auch dass es jetzt gleich zur Sprache kam, was mich extrem daran interessiert, wo ich auch in der Doku sehr gespannt bin, weil es ja auch schon, ich sag mal, so eine Vorschau darauf gab, dass da wahrscheinlich sehr viel dahinter steckt, da irgendwie sehr viel Geschichten zu erzählen sind, als dieser Podcast über Mois rauskam, der ja auch in diese Goldman-Tower-Geschichten durchaus verstrickt ist und es da ja schon auf jeden Fall so Ansätze davon gab, dass man so merkte, ah krass, der hat damit so zu tun gehabt, da sind einige Sachen offensichtlich schief gelaufen, da ging es ganz schön drunter und drüber und aber sehr offen blieb noch, welche Rolle hat da Xatar gespielt oder was ging da insgesamt ab in diesem Tower, weil man glaube ich eher so, ich glaube es war der 9. Stock oder sowas, da so ein Schlaglicht drauf geworfen hatte, aber vieles andere eher so ein Fragezeichen so im Dunkeln einfach, die man jetzt nicht so einen Plan hatte, was ging da ab, aber es eigentlich wissen wollte und ich hoffe jetzt natürlich auch, dass man in der Doku dann vielleicht da ein bisschen gefüttert wird in der Hinsicht.
Man wird gefüttert, aber wir behandeln den Goldman Tower als eine Episode, wie viele andere Episoden auch in auf seinem Lebensstrahl.
Natürlich,
Ich glaube tatsächlich, dass einige Leute denken, die Doku ist sehr fokussiert auf die Tower-Zeit. Das ist sie nicht, aber ich würde sagen so 10 Minuten, 15 Minuten Feuerwerk zum Thema Goldman Tower sind da
schon. Wie lang sind denn die Folgen jeweils?
30, 30, 50.
Ah, das ist also okay. Das ist recht kurz.
Bei knapp 12 Stunden. Schon,
ne? Ja, stark.
Und also genau, Goldman Tower war für mich dann irgendwie so das neueste Thema. Und Wahnsinnsprojekt. Hatte ein bisschen IOZ-Vibes, glaube ich auch tatsächlich. Also irgendwie eine Mischung. Ich glaube, Toxic sagt das ganz schön an einer Stelle so, du hast da einerseits diesen Wolkenkratzer und andererseits ist das am Ende auch einfach nur irgendwie ein schickes Jugendzentrum und das da passieren dann die entsprechenden Dinge und so. Ein großer Träumer mit großen Visionen.
Wie war denn euer Prozess? Also du sagst jetzt so, ihr behandelt das als eine Episode in seinem Leben. Das finde ich mehr als verständlich. Jetzt habe ich mir aber auch, als ich nochmal über Xatar und so sein Leben eben im Vorfeld dieser Aufnahme hier nachgedacht, habe mir schon auch gedacht, dass ich es eigentlich unfassbar schwierig finde, sich festzulegen darauf, worauf man sich irgendwie am meisten fokussieren, weil ich finde es schon ein Mann der großen Geheimnisse auch, also ich finde ganz viel an seinem Lebenslauf ist irgendwie an manchen Stellen einfach offen geblieben oder nie so, zumindest der Öffentlichkeit, nie so ganz bekannt geworden. Ich denke nicht nur an den Goldraub, sondern auch, also den natürlich als sehr prominentes Beispiel, aber so auch so, ein, zwei andere Sachen, zum Beispiel auch diese Geschäftsbeziehungen und dann gibt es noch so andere Aspekte, wie zum Beispiel seine Heimat und Herkunft, Verbindungen zu Kurdistan und so weiter, die alle unfassbar viel Potenzial bieten, da reinzufühlen. Wie habt ihr euch denn ganz am Anfang, als ihr das Projekt gestartet habt, da so einen Überblick gemacht und dann festgelegt, wir wollen eigentlich da, da und darauf schauen, weil man ja dann am Ende nur eine beschränkte Sendezeit auch hat irgendwie. Und
also super interessante Frage und ich glaube, ich würde da mal einfach springen in den August letzten Jahres, also sozusagen alles nach seinem Tod. Es gab natürlich auch schon Überlegungen irgendwie mit ihm und vor diesem Todesfall und so, aber dann hat sich natürlich irgendwie das ganze Projekt nochmal total umgestülpt und dann saßen wir im August an 3, 4 sehr heißen Augusttagen im Writing Room und so. Und ich erinnere mich gut daran, dass wir natürlich ein völlig anderes Konzept auf unserer Flipchart hatten, als das, was jetzt am Ende bei rausgekommen ist. So, weil was uns zu dem Zeitpunkt, also bevor wir ganz viele Interviews mit Wegbegleitern und Wegbegleiterinnen gemacht hatten, nicht so bewusst war, ist eben, dass es sich total lohnt, auch die Goldraubgeschichte und die Crime-Jahre in Bonn, Brüserberg und so nochmal zu erzählen. Obwohl ja Rheingold das zum Beispiel schon getan hat und obwohl
es aber keine Doku,
ein Buch gab und so, weil wir neue Perspektiven haben. und auch neue sozusagen Hauptfiguren haben und dadurch viele neue Haupt- und Nebenaspekte irgendwie so mit reinschlittern in die Themen. Und am Ende ist es jetzt dann doch ein ziemlich chronologisches Biopic mit sehr, sehr viel Archivmaterial und so. Mhm. Und ich glaube, das zeichnet die Doku jetzt so in der Form, wie sie geworden ist, irgendwie auch aus, dass die Leute, die ihn immer verfolgt haben, so Leute jetzt wie wir, die werden das sehen und sind, glaube ich, an ganz vielen Stellen so ein bisschen so Nostalgie-triggert so.
Ja,
klar. Und entdecken irgendwie so ein Musikvideo wieder oder irgend so ein Nebenaspekt. Rata kommt aus dem Knast und trägt Mantel und so. Auch dazu gibt es eine coole, also das kann ich hier noch nicht verraten, aber da gibt es auch eine coole Side-Story zu diesem Video damals.
Ja.
Genau. Also für ganz viele, die das schauen werden, ist alles total neu und die sind so, boah, was für ein Leben, was kann eigentlich alles passieren in 43 Jahren? Ich glaube, für viele von uns sind gerade so Folge 1 und 2 halt nochmal so kleine Reminder, schöne Reminder an so deutsche geschichtliche Meilensteine. So.
Das glaube ich. Ich stelle jetzt nochmal die wichtigste Frage, aber Alex,
ja,
wo ist das Gold?
Ich sag mal so, Sami ist in der Doku zu sehen und verrät uns zumindest, wie viele Menschen wissen, wo das Gold ist.
Ah ja, okay.
Und dass er es weggeschafft hat. So, das sind schon mal so die.
Ja gut.
Ich glaube, die beiden großen neuen Infos zum Thema Gold. Aber
ich hätte nicht gedacht, dass du eine ernsthafte Antwort drauf geben kannst. Das ist schon interessant genug.
Das ist interessant genug. Ja, also was auch total interessant war, war tatsächlich nochmal das Studium der Akten zu dem Thema halt damals. Also wir haben das Urteil gelesen, so. Und das Urteil offenbart auch nochmal ganz viele kleine Nebenaspekte. Die haben wir natürlich jetzt auch alle gar nicht auch groß aufgreifen können. Aber die man jetzt gar nicht so auf dem Zettel hat, wenn man irgendwie nur dieses Buch gelesen hat und Rheingold geschaut hat und seine Mucke gehört hat und so.
Ja. Kannst du einen Aspekt nennen, den man nicht so auf dem Schirm hat, der jetzt vielleicht gar nicht erwähnt wurde?
Also was wir interessant fanden war, oh, aber da muss ich jetzt echt nochmal überlegen, dass ich jetzt nichts Falsches sage. Ich glaube, er ist zum Zeitpunkt des Goldraubs ist Jiva neunfach vorbestraft gewesen. Was natürlich krass ist, weil das bedeutet, er hat mit Mitte 20 schon also diverse Urteile kassiert, so, ne?
Ja.
Da muss schon einiges für passiert sein. Und das hat nochmal so ein bisschen meinen Blick auch auf den Goldraub verändert, weil mir das, und das hat Sami dann natürlich dann auch im Interview bestätigt und viele andere auch, die waren schon krass kriminell so. Und das war jetzt nicht der eine große Move irgendwie, ja, wir haben Schulden und jetzt müssen wir hier irgendwie einen Goldtransporter überfallen, sondern ja, das ist ein bisschen so deren Game gewesen einfach zu der Zeit.
Ja.
Also das fand ich interessant irgendwie. Ich finde, das war irgendwie in Rheingold so ein bisschen anders dargestellt, was auch voll in Ordnung ist, weil es ja ein Spielfilm ist.
Ja,
so.
Klar. Ja, genau. Der war auch, ja, schneidet halt zu. Und bei Rheingold war ich mir immer so, ich habe den Film sehr gemocht.
Ja.
Aber da war es für mich auch immer so, es war so eine Mischung aus so authentischem Biopic, aber manchmal auch überzeichnenden Action-Karate-Kid-mäßig fast schon. Und so, hat mir so ein bisschen so die Linie manchmal gefehlt, aber trotzdem gern gesehen damals.
Ja, voll, ich auch, ja, natürlich, also auch der größte Ritterschlag seines Lebens vielleicht, ne, dass das überhaupt so zustande kam und so. Das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat an dem Film, wir haben ihn jetzt natürlich auch in der Recherche nochmal geguckt, war, dass er doch recht eingleisig gezeichnet wird, als so der halbstarke Bad Boy aus dem Viertel und so. Ich finde so, dass er so ein kreatives Mastermind war mit so einem sprudelnden Kopf und so. Das wird da natürlich nicht deutlich, ne? Es ist dann doch irgendwie ein
ist auch nicht so leicht.
Ghetto-Film so. Genau, ist auch nicht so leicht, richtig.
Ja, aber gut. Ja.
Das haben wir natürlich irgendwie versucht, näher zu beleuchten, diesen ganzen Aspekt.
Okay. Ja. Wie sehr, also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch viele Leute den Film irgendwie unter dem Eindruck schauen werden, dass eben vor kurzem mal halt eben auch diese Haftbefehl-Doku kam.
Mhm.
Und da wird sicherlich der ein oder andere Vergleich gezogen werden. Habt ihr das, als ihr das gemacht habt, auch irgendwie so mit im Kopf gehabt?
Na, wir haben es natürlich versucht, aus dem Kopf zu verbannen, diesen Gedanken. Aber blieb phasenweise nicht aus, dass man sich so gedacht hat, boah, okay, das war jetzt natürlich schon sehr actionreich und spektakulär und so. Wie sehr will man damit jetzt gleichziehen? Ab welchem Punkt wird es dann irgendwie pietätlos? Oder würdelos, ey, wir haben auch eine ARD-Doku gemacht und keine Netflix-Doku und so, ne? Und,
ja.
Ich bin jetzt aber total froh, dass man unserer Doku in all ihren Fasern so anmerkte, dass die versucht nicht zu sein wie die Haftbefehl-Doku. Und es gibt dann doch wenig Überschneidung. Die größte ist halt, dass diese beiden Naturgewalten halt porträtiert werden. So. Ja, aber klar, also das war natürlich irgendwie krass. Du schreibst irgendwie an der Katar-Doku und parallel dazu kommt die Haftbefehl-Doku raus und hat einen dermaßen heftigen gesellschaftlichen Bass generiert. Es war ja für alle in der Szene auch neu, also so.
Ja, es ist auch gerade ein bisschen die Zeit der Dokus. Also, hey, ne, wir hatten jetzt auch noch die Shirin David-Doku, die ja, aber die eine Netflix-Doku ist, die wahnsinnig groß aufgezogen ist, wo es auch irgendwie diverse Stories im Hintergrund irgendwie gibt, was daran bei der Produktion schon vielleicht Schwierigkeiten gemacht hat. Und die ist ganz anders eingeschlagen als die Haftbefehl-Doku, wurde sehr anders aufgenommen. Und natürlich ist es dann so ein bisschen eine Frage, wo verortet sich dann die eigene Doku, die man gemacht hat? Und also wie wird die aufgenommen und wie wird die besprochen? Was hat die vielleicht für einen Impact oder auch nicht? Ich habe schon ein bisschen das Gefühl, weil du ja auch meintest, so man wird vielleicht, manche kriegen vielleicht nochmal so ein Nostalgie-Feeling und sehen nochmal Sachen oder kriegen nochmal so das eine oder andere Detail, was man vielleicht dann doch wieder verdrängt hat. Nur auch ein bisschen das Gefühl, dass natürlich dann auch gerade die Dokus, weil halt keiner liest mehr Texte oder es gibt wenig Textmedien, die gerade das machen, Dokus auch natürlich so eine gewisse Art von Archivfunktion dann natürlich auch erfüllen, weil einfach da irgendwo auch Wissen konserviert wird auf eben eine gewisse Form, sei es auch über die ProtagonistInnen, die dann was erzählen. Also nicht, dass eure Doku eine Archivdoku sein soll, aber auch die hält ja gewisse Sachen jetzt für die Ewigkeit fest über dieses Leben von Khatar. Insofern, ja,
finde ich das gerade schon absolut als Format gut, wichtig. Also guter Punkt und so ist es. Also wir haben sehr, 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 sehr viel Archivmaterial da drin. Also ich würde behaupten, mindestens jedes zweite Video-Interview, das Jiva im Laufe seiner Karriere gegeben hat, wird da irgendwie mal kurz so eingestreut. Ganz viel Medienberichte von damals rund ums Thema Goldraub und Flucht und so. Ja, genau. Also es stimmt. Es stimmt tatsächlich. Die Archivliste war ultra lang. So.
Hat es Spaß gemacht, sich so in die alten Zeiten wieder so reinzugraben und dann so, also wenn aus, sagen wir, jedem Video-Interview was rausgenommen wird, heißt das ja schon, dass man jedes auch mindestens einmal geguckt hat.
Ja, doch, das hat schon Spaß gemacht. Also gerade die Ära Khatar, frisch aus dem Knast, frisch aus Haft entlassen, knickig Rekorde und so, ne? E-Star-Zeit und so. Die hat mich total geflasht damals und geprägt und altes Material aus der Zeit nochmal zu sehen, war total schön. So, das habe ich auch mainly ausgewertet. Ja.
Na stark. Wie war so die Arbeitsaufteilung bei euch? Habt ihr euch dann verschiedene Äras vorgenommen?
Nee, wir waren ja, wie soll ich das sagen? Es war an vielen Stellen natürlich irgendwie zeitlicher Druck drauf, deswegen ist das relativ querbeet passiert. Ich glaube, hätten wir mehr Zeit gehabt. Wir hatten uns dann irgendwie dann so vorgenommen, okay, zum rund um den Todestag, wenn in der Lanxess Arena das große Konzert stattfindet und so, dann sollte die Doku irgendwie auch in der Welt sein. Das wäre schon schön.
Am 3. Mai oder so, ne?
Am 8. Mai, genau. Und es gibt natürlich auch, das ist vielleicht auch die Big News, es gibt natürlich dieses posthume Album, ne?
Oh.
Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört habt. Das ist mir natürlich jetzt ganz entfallen. Also ja, wir dokumentieren auch Prozessteile der Albumentstehung oder der, eher besser gesagt, der Albumfinalisierung des posthumen Khatar-Albums. Und es kommt auch noch irgendwann raus. Und das war auch immer im Hinterkopf, dass es irgendwie schön wäre, so eine Rampe zu bauen irgendwie für dieses posthume Album. Lange Rede, kurzer Sinn, also es war irgendwie einfach Zeitdruck drauf und das Verantwortungsgefühl war irgendwie nochmal ein anderes, weil der Mann eben tot ist, so. Deswegen gab es jetzt keine Ehrenaufteilung oder so.
Ja, verstehe.
Es war einfach immer okay, wenn einer Zeit hat, zack, Archivmaterial sichten, Fragenkataloge bauen. Wir haben natürlich auch festgestellt, schon relativ früh im Prozess, dass der Mann halt wahnsinnig gut connected war, viele Leben gleichzeitig gelebt hat und wir wahnsinnig viele Interviews machen müssen, um ihn irgendwie gut abbilden zu können. Mhm. So. Genau, das heißt, das war eigentlich so Main-Drehbuch-Autoren-Aufgabe, diese Interviews halt so zu handeln und die richtigen Fragen zu stellen und so. Ja. Antworten zu highlighten und so.
Ist ja manchmal nicht das Einfachste.
Nee.
Nee. Seid ihr zwischendurch, also auch, was jetzt schon erwähnt ist, Khatar hat auch diverse Crime-Stories irgendwie in seinem Leben mit am Start. Vieles davon lässt sich ja zumindest erstmal grob auch nachvollziehen irgendwie. Also vieles davon ist bekannt, würde ich sagen. Und ja, schon einiges. Seid ihr zwischendurch auch auf Hürden gestoßen oder hattet ihr manchmal das Gefühl, Leute wollen euch gewisse Sachen lieber nicht verraten oder seid ihr da gut vorangekommen quasi? Waren die Leute eher offen mit euch, wenn es um ihn
geht? Die Leute waren unfassbar offen mit uns, muss man wirklich sagen. Wir haben jetzt explizit nach so alten Crime-Stories und so jetzt auch gar nicht so viele Leute befragt, ja, um ehrlich zu sein. Also wüsste ich jetzt nicht, ob da auch viele Leute überhaupt Infos gehabt hätten und so. aber nein, also erstaunlich offen. So. Ja.
Was er dann immer.
Ist nicht, dass, ob wir irgendwie, nee.
Was er dann also immer sehr dankbar ist, erstmal, um dann zu sagen, man kann aus den Antworten dann tatsächlich auch so ein Bild zusammensetzen und hat nicht das Gefühl, da ist irgendwie so ein Teil, das schweigen alle drumherum und erzählen nur dran vorbei quasi.
Nee, das Gefühl hatte ich nicht.
Klar, ja, natürlich, hier wird immer geknabbert. Wir sind nicht, also auf dem professionellen Niveau sind wir noch nicht.
Hier wird auch ordentlich Bier verzapft.
Und ordentlich.
Gutes Karlsberg-Urpilz.
Und ordentlich Bier an der Spezi.
Ja.
Das ist keine Werbung.
Das wäre dann nur so mein Traum.
So wie Werbung.
Sponsert uns, Leute.
Das wäre mein Traum, Karlsberg-Urpilz-Sponsoring.
Boah. Okay.
Ich würde es machen dafür, wenn sie mir einmal im Monat einfach was
machen. Das ist dein Heimatbier.
Das ist für mich das Heimatbier, ja.
Okay.
Genau. Was ist dein Heimatbier?
Trumpf ist Heringsdorfer. Ich glaube, das gibt's gar nicht mehr, habe ich mir irgendwie sagen lassen.
Also da ist
oder irgendwie zumindest, warte mal, nee, die Brauerei gibt's in der Form nicht mehr in unserer Heimatstadt, sondern die wird dann irgendwie nochmal so aufgekauft von einer größeren Brauerei. Ich glaube, das Label an sich gibt's schon noch, aber ungenießbares Bier. Wenn man in seiner Jugend, in seiner Heimat Bier trinkt, denkt man ja immer so, boah, das ist das geilste Bier der Welt und ihr checkt's alle nicht. Und dann, wenn du so 10 Jahre später zurückkommst und musst zu Weihnachten dir das Bier da reinzerren, denkst du dir, Alter, für eine Plörre.
Ja, das, ich hab's.
Denkst du dir nicht?
Das denke ich mir nicht, aber es ist tatsächlich auch so, ehrlicherweise, als ich aufgewachsen bin, hatte ich gar nicht so viel Bier getrunken. Ich hatte nicht diese Punk-Parkplatz-Biersaufen-Phase so. Ich habe dann irgendwann, so als man so in die Kneipe gegangen ist, aber da war ich auch schon ein bisschen älter.
Ja.
Und da ist das Bier, das ist halt unfassbar herb, tatsächlich. Das ist eigentlich auch ein super schlechtes Einstiegsbier.
Boah, ich muss es doch probieren.
Ja, nimm dir ja gerne eins. Ich stelle ja schon mal eins hin. Ja, will ich gar nicht kurz drüber sprechen. Und erst also, als ich
flasht in Berlin echt begeistert gebraut.
Ja, das sind immer so Adjektive auf Getränken, ist immer geil.
Geil. Ich wollte nicht unterbrechen.
Aber ich leite uns eigentlich zu einer meiner Lieblingsfragen zurück, die wir uns gerne im Podcast stellen. Ich habe über meine Jugend im Sinne von Bier gesprochen, aber ich würde gerne dich nochmal fragen, wie. Hast du vielleicht schon mal beantwortet, vielleicht aber auch gar nicht, weil ich weiß es nämlich nicht. Wie bist du zu Hip-Hop gekommen eigentlich?
Ja, stimmt. Gute Frage eigentlich. Wurde mir noch gar nicht so gestellt.
Ja.
Glaube ich. So ist nicht in dem Wortlaut irgendwie. Ja. Also, to be fair, ich glaube, mein erster Hip-Hop-Überschneidungsmoment ist natürlich Hip-Hop-Bommi-Bob vom Opel-Gang-Album von den Toten Hosen aus den 80ern. Das, okay. Also vermutlich einer der ersten Hip-Hop-Songs in Deutschland. So.
Ich habe den nicht gehört. Ist mir nicht bekannt, Alex.
Das meine ich auch irgendwie in der Tracklist, der letzte Song auf der Opel-Gang, ja. Trashig, aber es ist ein Hip-Hop-Song. Dann Thomas Gottschalk.
Ey, ich wollte es gerade sagen.
Nee, auch Spaß habe ich natürlich irgendwie damals nicht im Fernsehen gesehen oder im Radio gehört. Nein, aber das dürfte so ungefähr die Zeit sein. Mein erster richtiger Hip-Hop-Moment. Naja, MTV Viva, Akro Berlin, Eminem 8 Mile. Und ein Zeitungsartikel in der Zeit, den meine Mutter damals gelesen hat über Akro, also bevor ich richtig einsteigen konnte in die Materie, war sie schon so, ach du Scheiße, in Berlin, da gibt's gerade so ein neues Rapper-Movement und das ist voll nazimäßig und so.
Genau. In der Zeit, Elterngeheimwaffe auf jeden Fall.
Das war natürlich interessant. Also, Akro Berlin, habe ich schon irgendwo aufgeschnappt und so, Sido mit der Maske.
Warst du in deiner Kindheit oder Jugend auch so geprägt davon, dass deine Mutter was gelesen hat und dadurch wurde dann deine Erziehung oder was okay war und was nicht massiv beeinflusst?
Natürlich, auf jeden Fall. Auf jeden
Fall. Schön, dass es bei dir die Zeit, auf bei mir war es leider der Stern.
Ja. Ja. Aber wurde dann irgendeine Band von dir ferngehalten?
In dem Sinne tatsächlich nicht. Es waren eher so musikalisch war es nicht so einstellend. Aber ich fand tatsächlich auch immer diese super harten Sachen fand ich auch eh nie so richtig geil.
Ja.
So, deswegen. Ich will auch nicht lange.
Okay.
Ich werde immer zurückgefragt hier von den Gästen. So, ja. Muss ich mir das gleich erzählen.
Okay.
Naja. Es waren eher so Computersachen und so Ballerspiele und so.
Ja.
Also ich glaube, im Grunde genommen, meine Mutter hat verhindert, dass ich eigentlich ein großer Streamer geworden bin. Das ist eigentlich
ja.
Das Thema.
Ah, ja, ja.
Ich könnte eigentlich Fortnite-Streamer sein, wenn man bedenkt. Ja.
okay. Nee, genau, also den Moment erinnere ich halt ganz gut, so dass sie diesen Akro-Berlin-Artikel gelesen hat und schockiert war. Und das fand ich dann natürlich, also dann fand ich es auch spannender und
hast
so.
Hast du Akro Berlin dann durch deine Mutter, durch den Zeitartikel kennengelernt?
Nee, das ist so parallel schon so über den Schulhof gegeistert und so.
Das wäre schon super funny gewesen.
Nee, genau, aber es hat das auf jeden Fall, also es hat das Interesse noch mehr geweckt. Weil das kam dann quasi von zwei Seiten. Also die coolen Jungs auf dem Schulhof haben das gehört und auch im Schulbus und so. Und dann kommt auch noch deine Mutter und name-droppt ja so Sido Bushido und so. Natürlich, dann wird's interessant und so. Und dann gab's aber auch immer so ältere Schwestern von Kollegen von mir in der Schulklasse, die hatten damals, weiß ich nicht, immer so diese, kennt ihr ja, diese gebrannten CDs, aber schon mit einem original schwarz-weiß abkopierten Cover auch und so.
Oh.
Und da gab's so Rage Against the Machine, System of a Down, Beatsteaks, Hosen, aber auch Eminem und D12 und bei D12 hatten die dann extra immer noch so ab 18 draufgeschrieben. Das hat
bei quasi, D12?
Ja. Ja, keine Ahnung. Mag eine Erfindung der brennenden Person gewesen sein. So.
Ja, das ist auch Marketing irgendwo.
Genau, und das fand man dann natürlich umso interessanter und so. Und irgendwie ist das aber alles so ein riesen Wollknäuel, Ärzte, Beatsteaks, dann kam dann ja irgendwie so diese Tokyo-Hotel-Zeit da auch so reingeblitzt.
Warst du da auch drin?
Ich war nicht Fan, aber es hat uns total geprägt. Also
okay.
Unsere Schulklasse war komplett hyped und gespalten auf das Thema. Und das, als sie dann in Erfurt gespielt haben, sind so Mädchen aus meiner Klasse dort so zusammengebrochen und so.
Naja, krass. Ja, das check ich wiederum, weil ich glaube, ich bin ein paar Jahre jünger als du, nicht viel aber. Mhm. Und bei uns war das auf jeden Fall, es war ein major Ding. Mhm. Aber also, ich kann nur sagen, wie es damals war, ich will das gar nicht bewerten, aber als Junge, man war quasi in die Rolle gezwungen, du musst es uncool finden auf jeden Fall. Und ich fand es dann auch genuin uncool auf jeden Fall. Das muss man aber auch sehr stark nach außen vertreten, die Haltung. Ja. Und ich bin halt in Magdeburg zur Schule gegangen. Das heißt, da war der Hype nochmal vielleicht einen Ticken höher.
Alter, ja klar.
Weil da waren dann sicherlich auch Leute dabei, so, ja, ich kenne den Cousin von dem und dem, weil der da auf die Schule gegangen ist. Die kam ja so aus dem Umkreis von Magdeburg. Also
ich kenne die Oma von Georg.
Vorort so mäßig, ja, deswegen, ja.
Krass, okay, in Magdeburg, ja genau, stimmt, also Cis-Boys mussten natürlich Tokyo Hotel abgrundtief scheiße finden.
Exakt, ja. Also so habe ich zumindest damals empfunden.
Gab es damals was in deiner Klasse was anderes als Cis-Boy, zumindest in der Außendarstellung? Es waren alle Cis-Boys in dem Moment, also alle mussten es irgendwie sein, aus Gruppenzwanggründen. So, natürlich.
Natürlich. Aber ich habe es auf jeden Fall bereut im Nachhinein, dass man auf diese Band geschoben hat, weil von all den genannten Namen bis hierhin sind die natürlich mit Abstand am besten gealtert. Die haben mir überhaupt nichts getan und das war ein total cooler Hype. Und dass die beiden Jungs oder die vier Jungs, aber gerade die Kaulitz-Jungs aus fucking Magdeburg in Hollywood Karriere gemacht haben, ist einfach eine super geile Geschichte und völlig verdient. So.
Haben die in Hollywood Karriere gemacht oder wohnen die in Hollywood?
Ich glaube, die haben auch in Hollywood Karriere gemacht.
Was haben die denn da gemacht?
Ich meine, die sind auch in Amerika steil gegangen.
Okay, gut, das kann sein, das weiß ich nicht.
Ich erinnere mich, also das ist dann natürlich schon wieder eine Ära später, ne? Es wird dann so 2007, 8, 9, 10 gewesen sein. Aber das war schon ein Thema, dass Tokyo Hotel auch wirklich ein großer Export wurde.
Auf jeden Fall haben die international auch mit ihrer Musik-Community erreicht. Ich kann das jetzt nicht für Hollywood speziell sagen, aber auf jeden Fall wurden die Songs auch trotzdem international irgendwann bekannt, also gerade durch den Monsun. Ich glaube, sowohl im asiatischen Raum als auch in den Staaten.
Und die haben auf jeden Fall Versionen auch auf Englisch dann nochmal eingespielt und so.
Ich meine, das letzte Mal haben wir hier in der Kategorie über Seed gesprochen, die haben auch nochmal eine International Version gemacht.
Echt?
Also eigentlich Tokyo Hotel hat bei Seed geklaut, wenn man bedenkt.
Echt, ja?
Ja, ja, die hatten...
Von ihrem Next-Album. Von da Next. Wurden nochmal diverse Texte auf
nur
Englisch.
Auf Englisch?
Nur auf Englisch dann
eingerappt. Auch, von Pierre eingerappt.
Ja, ja, ja. Und die haben auch noch ein bisschen was für Music Monks drauf gemacht. Ja.
Das ist krass.
Musste dir mal die Kategoriefolge mit Julia...
Da wurde dann wirklich so aus, oh, du hübsches Ding, oh yeah, you pretty thing. Ja.
I'm
hiding my wedding ring.
Ja. Ja, genau. Ja, ja, ja.
Stark. Cool. Ja gut, aber ich meine, klar, wer ist ja mit Heidi Klum auch zusammen und das ist dann halt, bist du ja sowieso in der ja. Yellow Press, ich weiß nicht, ob man das da so nennen würde, aber...
ich hoffe, die Magdeburger Thema. Waren neidisch. Die Magdeburger Cis-Boys waren
ja,
neidisch.
Das war auf jeden Fall so, das kann ich mir denken. Ja, genau. Mhm. Und der andere räumt jetzt bei Let's Dance ab.
Gustav, ja. Der Drummer.
Das ist der Drummer, ne?
Ja. Ich glaube, ja.
Cool. Ja. Shoutout Gustav auch an der Stelle. Du kommst häufig zu kurz, mein Freund.
Ja, ja, ist so.
Ich hoffe, er gewinnt Let's Dance.
Ja, ja, ich hoffe auch. Außer, wer macht denn noch so mit? Also,
ich bin da völlig raus.
Das ist halt so ich wollte gerade sagen, außer Mario Basler macht mit, aber das ist irgendwie auch ein weirder
Take. Ich glaube eigentlich noch, Ross Anthony ist noch dabei.
Ja, den ist auch.
Die eine von den No Angels, die damals diese AIDS-Geschichte da hatte.
Nadja.
Nee, Nadja Benissa. Genau. Und dann sind noch so ein paar, ach, keine Ahnung, GZSZ-Leute und irgendwie so Schlagersänger, Sängerinnen und so, kenne ich nicht. Also nicht so relevant. Alex macht sich jetzt das Opels auf.
Ja.
Hast du noch nie einen Opels getrunken, Kat?
Nee, meine nicht.
Sehr gut, viel Spaß.
Aber Premiere. Es erinnert natürlich an Carlsberg. Also so.
Ja.
Der Look der halt Dose, auch der Geruch. Also
ja,
dieses International Bier. Ahnt ihr?
Aber es hat 2024.
Das, was im Champions League-Finale auf der Bande steht.
Ja, ja,
diese Carlsberg.
Alles wie ist es dann bei dir gekommen, dass du aus diesem, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass du Hip-Hop-Journalist bist, aber bist du zum Teil halt eben auch gewesen. Wie ist es dann gekommen, dass dein Interesse sich dahin entwickelt hat, dass du jetzt bei der Radar-Doku mitschreibst und
okay, das ist natürlich
Reeperbahn-Festival-Podcast machst und
ja. Also ich habe irgendwie schon relativ früh, das kennt ihr auf jeden Fall auch aus der Schulzeit, dass sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt hinsichtlich Musiknerdismus. Also die einen sind so, keine Ahnung.
Culture Candela
haben einen geilen Song gemacht und den höre ich jetzt 30 Mal und das war es jetzt quasi mit meinem meiner Beschäftigung
ihr
mit
macht
Musik.
Ihr macht euch lustig, das ist safe nicht das einzige Mal, dass wir am heutigen Abend über Culture Candela sprechen werden.
Schon nee, wieder, okay, Alter.
Das ist vielleicht auch ein bisschen sehr klischee-mäßig. Sagen wir, die Ärzte. Also, ja, Junge von die Ärzte, das ist wirklich ein cooler Song. Naja, ich höre ihn 30 Mal, es juckt mich aber jetzt auch nicht, was diese Band sonst macht und was sich vielleicht irgendwie hinter dieser Song-Idee verbirgt oder so. Und ich habe das relativ früh, aber irgendwie, mich hat das immer ein bisschen mehr interessiert als die anderen, würde ich sagen. Also ich habe ganz viel so in meinem Kinder- und Jugendzimmer mich dann so mäßig belesen zu so Hintergrundinfos. Und okay, alles klar, die Terrorgruppe schaudet jetzt die und die Punkband in ihren Credits da in ihrem Album von 97. Ja, was ist das überhaupt für eine Band und so?
Ja.
Also ach krass, ja okay, der Bassist von denen spielt aber auch bei irgendeiner Band in Schweden. Interessant und so. Weißt du, so das.
Ja, ja. Ich möchte übrigens hier mal eine kurze Lanze brechen, weil du gesagt hast, 30 Mal Song XYZ hören. Weil ich finde, das ist auch wichtig, aber ich meine, ich habe auch mehrfach 30 Mal einen Song hinterher gehört. Aber halt nicht irgendwie die Ärzte Junge, sondern irgendwie 30 Mal Sneak Preview von der ASD oder so.
Ja. Nein, nichts gegen einen Song 30 Mal hören. Das mache ich natürlich wichtig, auch. Ich meine eher so, du bleibst relativ beschränkt auf Radiomusik zum Beispiel. Und auf so deine 3-4 Songs. So.
Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst.
Es gibt ja ganz, ganz viele Menschen, wenn du die auf der Straße jetzt treffen würdest und sagen würdest, ey, welcher Song hat dich zuletzt berührt, dann wird denen nichts einfallen, dann würden die wahrscheinlich nicht über 10 Jahre auch irgendwie den gleichen 3 Videos anmachen.
Nee, Mann.
Und sich auch gar nicht judgen, das ist auch irgendwie cool, weil das ja auch sehr viel unnützes Wissen ist, was man sich so reingeprügelt hat. Aber da liegt irgendwie der Ursprung.
Ja.
Und dann hatte ich aber irgendwie auch voll Glück, dass ich in Kreuzberg gewohnt habe und irgendwie so auch über Kontakte dann so einen Fuß in der Tür hatte bei rap.de und da dann mal irgendwie einen Gastkommentar schreiben durfte und so.
Ja.
und dann da auf Skinny getroffen bin und das so ein gutes Match war und so Sachen. Mhm. Ne? Da gibt's ja viele, viele Aspekte irgendwie, die dann dahin führen.
Ja.
Und ich hatte auch gar keine Idee, was ich sonst hätte machen sollen, deswegen.
Gut für dich.
So.
Das ist übrigens eine der anstrengendsten Tätigkeiten des Lebens, aktiv darüber nachdenken müssen, was man eigentlich wirklich machen will.
Ja.
Ich finde auch, es sollte sich eigentlich einfach ergeben und irgendjemand sagt, komm, jetzt mach mal hier und dann wirst du da noch gut dafür bezahlt. So sollte es eigentlich sein. Alle sollten das so haben. Ja. Ich will nicht sagen, dass es jetzt
wo hätten einfach, wir dann, wo hätten wir dann so einen Mangel gesellschaftlich, frage ich mich gerade. In welchem Gewerk hätten wir einen Mangel?
Bei Hip-Hop-Journalismus. Gut, aber Alex, du hast die Frage aufgeworfen, aber welcher Song hat dich zuletzt berührt?
Ah, welcher Song hat dich zuletzt berührt? Ihr hattet einen sehr geilen Song, ich habe ja auf dem Weg hierhin die Playlist zu dieser Folge gehört. Den MC Smoke Song, wo er sagt, er war bei Sascha Lobo auf dem Locus. Der hat mich wirklich, also der hat eine Regung in mir verursacht, so. Mehr als alles andere am heutigen Montag. Also, ich habe herzhaft gelacht und war so, yo, das sind die Kids aus unserer Twitter-Generation, Digga. So lustig seid ihr Kids nicht. So war ich, so lief ich gerade durch den Park. Nee, was habe ich denn? Also was mich sehr, sehr berührt, wirklich jetzt also auch nicht nur im Sinne von haha, das ist ein guter Gag.
Ich finde das aber auch eine gute Antwort. Ich finde auch einfach, weißt du, einfach lachen und so herzhaft, was sich freuen könnte, das ist auch eine wichtige Emotion.
Es geht einem auch ein bisschen abhanden mit den Jahren. Sowohl in Songs als auch so generell im Leben, so dieses, ey, ich finde was ernsthaft richtig funny. Also vergleich mal so heute mit, als man 17 war und man hat irgendwie Sportzigarette auf der Parkbank geraucht, wie oft man sich so weggehauen hat, ne?
Ja. Ach, gute Zeit, ey.
Ja, also ich, keine Ahnung, ich habe relativ selten noch so Lachkick, außer wenn ich Bier saufe, Digga.
Ach ja, eigentlich perfektes Festival-Zeltplatz-Atmosphäre und Ding einfach. Einmal im Jahr kann man sich's quasi noch erkaufen.
Ja. Stimmt, die große Simulation. Ja, das Leben ist nochmal noch lustig für 2,5 Tage.
2,5 Tage, aber Sonntagmorgens, wir denken so, oh, ja, heute vielleicht schon mal ruhig machen, weil Montag wichtiger Termin oder so.
Glückshormone komplett verballert, gar kein Bock. Ja. Nee, das stimmt. Also deswegen, ich finde, das ist eine Leistung, eine über 30-jährige Person herzhaft zum Lachen zu bringen. Mhm.
Das, ja, oder? Ja, schon. Nee, ich sehe es komplett.
Wer hat das da draufgelegt? Du?
Das war David tatsächlich. David. Oh ja. Das ist ist das sogar eine LP mit Helmut zusammen?
Ja, die haben irgendwie ganzes Projekt zusammen gemacht und wir sind große Fans von Rapper Helmut aus Leipzig auch. Shoutout. Ja. Und das sind Jungs, die bringen mich halt, also unter anderem die beiden, die bringen mich halt auch regelmäßig zum Lachen und ich feiere das sehr. Habe ich in diesem Podcast auch schon oft genug auf jeden Fall erwähnt. Ja. Und die sind ja auch alle schon über 30. Also das sind ja auch, das ist halt so, da gibt's nicht mal den Age Gap. Ja, die haben einfach so eine Formel freigeschaltet in ihr, so den Kopf unlocked, dass sie einfach in diesen Fun-Modus kommen. Ich ahne das irgendwie sehr. Ich finde, das ist eine Leistung.
Ja, absolut.
Muss man schon anerkennen.
Absolut. Ich überlege auch gerade, wer wirklich noch, also was ist der funnieste Rapper in Deutschland?
Ich glaube, viele würden jetzt vielleicht sagen, wir haben irgendwie beim letzten Sio-Album gelacht.
Ja, Sio ist wirklich sehr lustig.
Und ist halt ein krasser Entertainer, der auch sehr lustig sein kann, einfach generell. Also auch neben seinen Songs, Sio ist lustig.
Was mich allerdings immer überrascht, gerade wenn ich seine Videos gucke, ist so, es scheinen ja sehr, sehr viele Menschen sehr lustig zu finden. Und ich würde eigentlich, wenn jemand die Aufrufzahlen zuhalten würde, würde ich denken, ey, das ist ein sehr nischiger Humor, den fühlen eigentlich nicht so viele Leute. Ahnt ihr, was ich meine?
Ja, genau. Aber das sind da die Jungs, die das Video 30 Mal schauen.
Ja, genau, seine Base ist super klein. Also.
Nein, das will ich jetzt auch nicht sagen, so, aber. Ja, du kannst mit Funny sein, kannst du, ich würde fast schon sagen, es ist einer der Hauptgründe, warum halt auch du auf Social Media auch viral gehen kannst, wenn du halt einfach einen Hook hast und es lustig sein ist, würde ich sagen, fast schon die stärkste Hook.
Ja.
Und das kann er halt einfach so viele, also diese ganze Promophase war ja auch durchgeplant, aber halt eben auf Funny-Basis und das hat einfach funktioniert und ich glaube, Sio haben viele Leute dann auch danach nochmal kennengelernt, so ein bisschen und das hat dann irgendwie alles funktioniert und jetzt hat er nicht Lanxess Arena gespielt sogar.
Für Release-Konzert. Ist gut möglich, also
aber das war halt riesig. Das fühlt sich für mich ungefähr auch drei Hallen zu groß an für Sio, ehrlicherweise. Aber ey,
aber der ist ein absoluter Local Hero auch in Köln, ja, Bonn und so, darf man nicht unterschätzen. Also es war, und das auch schon immer, das auch schon sehr, sehr früh. Ich weiß noch, als mein 2 Jahre älterer Kumpel Moritz damals in Köln studiert hat und wir haben ihn mal so besucht dort, da war ich 16 oder so. Da hieß es schon, boah, mein Mitbewohner war Pumpen und da war Sio, Alter.
Voll krass.
Also so 2011, ja. Ist diese Zeit mit dem Nate-Feature gewesen und so.
Mit Sio im Gym finde ich aber auch krasse Geschichte. Auch heute noch so, wenn sich viele drum reißen. Ich glaube aber, ehrlich gesagt, ein Teil der Antwort, warum das heute auch immer noch steil gilt, ist, dass sein Humor, du sagst gerade eben vor über 10 Jahren, ich finde, da hat er auch noch besser in die Zeit gepasst, aber er war halt so outstanding gut schon damals, dass er es einfach nach heute so weiter transportieren kann. Aber wenn Sio vor 3 Jahren erst seine Karriere mit den gleichen Songs im gleichen Humor gestartet hätte, wäre das nicht so steil gegangen. Das ist jetzt auch kein besonders heißer Take, finde ich.
Nee, aber ich finde es trotzdem interessant. Also ich glaube, Humor funktioniert ein Stück weit auch immer darüber, dass eine Person den sieht und sich denkt, boah, ich finde das lustig, aber ihr alle peilt's nicht, warum das lustig ist. Also so habe ich, glaube ich, auch, wenn ich ganz ehrlich bin, am Anfang Sio gehört, so Big King XXL oder Bonn 17 oder so. Ich find's lustig, ihr peilt's natürlich alle nicht. So wie auch, glaube ich, viele Leute Stromberg geguckt haben und so. Und dann gehst du aber ins Kino und in einen Stromberg-Film und plötzlich sind da halt nur so hängengebliebene Männerfreundeskreise, die sich alle als Stromberg verkleidet haben und so. Und du bist so, ach krass, ja, es ist irgendwie voll der universelle Scheißhumor eigentlich. Wir sind echt keine Humorelite so.
Ja, das.
Aber ich glaube, Humor funktioniert oft über dieses, ihr peilt es alle nicht. Wisst ihr so?
Ja, ich check, was du meinst.
Ja, also man traut den anderen Menschen das in der Masse nicht zu, dass sie Big King XXL peilen, zumindest wenn man 16 ist.
Ich möchte das jetzt schon mal irgendwie in diese, weil ich glaube, diese Aussage, die bauen wir einfach nochmal in die Kategoriefolge rein. Das wird, glaube ich, noch.
Stimmt.
Ja, okay. Ja. Sehr gut.
Gute Idee.
Ich werde die Songs auch, ich habe auch diesen Gib keinen Hand von Ratar, den du drauf gemacht hast, der war mir gar nicht so präsent, aber ich finde es ein krasser Song, ehrlicherweise. Ich mach den
Hirr-Reihe.
Ich mach den auf unsere Rap-Stammtisch-Playlist, die haben wir auch verlinkt, könnt ihr reinhören, da kommt alles drauf, was wir heute besprochen haben. Tatsächlich, so wie du die Frage vorhin gestellt hast, mit wann hast du das mal so richtig emotional, natürlich habe ich erstmal auch gedacht, so ey, wo du wirklich so Herzschmerz oder so Schwergefühl hast, irgendwie so einen Magen umdrehen, das hatte ich tatsächlich. Habe ich auch sehr selten tatsächlich so, weil ich bin emotional abgestumpft. Ja. Das ist auch so ein Thema über als über 30-Jährige. Aber tatsächlich, diesen neuen Absidon-Song oder neueren Absidon-Sommermärchen. Also der hat mich gerade am Ende dann echt nochmal so richtig heftig gecatcht mit dem Thema ich weiß gar nicht, ich kenne leider nur das diffamierende Wort, wie diese ganzen NSU-Morde. Nee, gab es ein anderes Wort, das nicht cool war.
Ja.
Wie Absidon das Thema nochmal so ein bisschen aufgreift, das ist heftig. Das werde ich auf jeden Fall auch nochmal auf die Playlist machen. Ich weiß nicht, hast du es gehört, David?
Ja, ich habe mitbekommen auch, also ist ja auch viral gegangen, würde ich sagen, weil so
ist
viele
Leute.
Ist
viral gegangen? Es war ein rarer Moment, wo ich einen Instagram-Post gemacht habe, wo ich eine Story gemacht habe, wo ich einfach nur einen Song gepostet habe. Das mache ich sehr selten.
Krass, du bist so besonders.
Ja.
Nee, Spaß, aber sorry, Leo.
ich nehm's.
Okay. Aber nee, habe gehört, habe mitgekriegt und ich glaube, was ich eigentlich sagen wollte, ich glaube, sehr viele Leute hat es schon krass berührt irgendwie, weil irgendwie ein historischer Bogen in die Jetztzeit, der einfach, keine Ahnung, immer wenn wir über rechte Gewalt, rechten Terror, auch rechte Mord in diesem Fall sprechen wir eigentlich auch immer über Kontinuitäten und es ist einer von denen, die Absidon irgendwie aufgezeigt hat in die Jetztzeit und das bedrückt und ist andererseits dann auch wieder einfach ein, vielleicht kein schönes, aber ein starkes Signal, dass er so eine Art und Weise findet, das so zu verarbeiten und damit so viele Leute erreicht. Ja,
war ein wahnsinniges Storytelling. Das fand ich das Krasse an dem Song. Du hörst du hörst die ersten Sekunden und hast keinen Schimmer, wie es dich in 3 Minuten umknallen wird irgendwie, ne?
Ist so.
In seiner Konsequenz so.
Ist so.
Und da sind ja irgendwie 4, 5, 6 verschiedene rote Fäden drin in dem Song.
Das sind es so?
Krass, ja, ist diese Fußball-WM-Geschichte irgendwie drin. Jetzt haben wir auch wieder ein WM-Jahr und so. Irgendwie ist man ja mit über 30 ein bisschen abgestumpft und hat es nicht so auf dem Zettel.
Ja,
und so.
Aber,
also das war mein erster Gedanke so, ah, okay, ist irgendwie so ein kritisch-politischer Kommentar zur WM. Als so eine,
so dieses,
als dieser so eine Party, WM-Herleitung.
Ja, diese Sommermärchen-Geschichte ist ja auch so ein, da ist auch so dieser Party- Patriotismus irgendwie entstanden, wo davor war es ja wirklich auch echt extrem uncool, Deutschland fahren so irgendwie zu haben. Danach irgendwie okay. Eigentlich Sommermärchen ein Grund für Pegida, wenn man bedenkt.
Und,
auf eine Art.
Und Hot Take. Ich denke bei Sommermärchen auch immer an den Spruch, die Welt zu Gast bei Freunden. Mhm. Also das eigentlich gastfeindliche Deutschland hat sich dann auf einmal freundlich, gastfreundlich gemacht für diese WM, weil man sich von der besten Seite zeigen wollte.
Ja. Und sich selbst total gut gefallen in dieser Pose, ne?
Exakt, während eine andere Realität von Leuten, die schon viel länger in Deutschland sind und sich seit Jahrzehnten und ihre Familien ausgeschlossen fühlen aus der Gesellschaft oder an den Rand gedrängt, zumindest natürlich eine andere Sprache sprechen, eine andere Story erzählen. Ja.
Absolut. Ja, genau, aber das ist irgendwie ein roter Faden. Ich finde aber auch, dass die, ja, du hast ja, also er greift ja irgendwie auch diesen Aspekt auf von, okay, jetzt stehe ich plötzlich auf so deutschen Mainstream-Festivals und irgendwie stehen jetzt vor der Bühne so die blonden Kinder und manchmal werde ich darauf irgendwie so hingewiesen.
Das hat jemand
so,
anderes gesagt. Dann
genau, also genau. Also ich finde, der Song hat wahnsinnig viele Ebenen und er ist, unabhängig davon, dass er ein super starkes Statement ist, halt einfach fantastisch geschrieben halt, ne? Weil er sich so aufbaut. Also ich finde, du erwartest, wie gesagt, du erwartest im ersten Part nicht, wo der hinführt. Nee. Überhaupt nicht.
Ja, es ist ein schweres Thema, so, aber ich finde es wichtig, dass wir es auch mal kurz angesprochen haben. Ich freue mich auf jeden Fall auf das ganze Absilon-Album und ich glaube, es ist wieder so ein, ich würde es dem Mana auch irgendwie gönnen. Du sagst irgendwie, hat jetzt einen riesigen Hype gehabt, aber ich glaube, das ist jetzt irgendwie, er könnte meiner Meinung nach irgendwie noch bekannter und noch größer sein und ich würde mir wünschen, dass den Song noch mehr Leute hören. Klar, der Hype irgendwie, das ist trotzdem aber auch, glaube ich, ein gewisses Bubble-Thema von uns. Wär auf jeden Fall stark, wenn das passieren würde. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen.
Ja. Absolut. Wobei ich glaube, er geht den ganz organischen Wachstumsweg.
Ja, genau. Ist
also
auch gut so.
Alles,
ist auch
was
gut
ich
so.
Sehe, irgendwie von Weitem sieht so aus, wie es bei vielen aussah, die dann irgendwann richtig big waren. So.
Ja, ich hoffe es so, aber es ist halt, es geht ja sonst immer, ne, heutzutage auch recht oft sehr schnell.
Mhm.
Und hier wirkt es noch einfach so, wie eigentlich von vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren irgendwie so. Hoffentlich.
Okay. Ja,
vielleicht.
Interessant.
Ja, genau. Naja, ich habe aber auf jeden Fall blonde Haare wie ein Absilon-Fan. Das kam mir noch in einem anderen Song tatsächlich vor, auf einem Album, das dieses Jahr rauskam. Ich weiß nicht, auf welchem Song, aber von Grimm, der ein Album rausgebracht hat, der auch dein Podcast-Kollege ist,
im
Dorfkrug. Ich hab dir quasi die Reverse-Dorfkrug-Frage gestellt.
Ja.
So ein bisschen. Das ist ja ein Podcast von euch, das Thema, so das Aufwachsen und Erfahrungen von, wie ist es im Dorf, Gewalt, Bier trinken, whatever. Fand ich auch immer starker Podcast. Freue ich mich jetzt auch für dich, dass du da irgendwie mitmachen kannst.
Ja,
und
voll
irgendwie,
voll schön.
Dass du da jetzt, ich sag mal so, ich weiß gar nicht warum, aber Testo wahrscheinlich einfach genug zu tun hat mit Buch, Theater.
Genau, sau viel zu tun, genau. Und es war aber an der Zeit, das Format wieder zu beleben, weil irgendwann ist es dann auch zu lange weg. So.
Ja, genau, wann kam die erste Staffel raus? Wann habt ihr
wir haben angefangen, glaube ich, im November oder Dezember Folgen aufzunehmen. Roberto Blanco war unser erster Gast.
Ja, krass auch.
War sehr krass. Und ich glaube, lass mich lügen, der Podcast war so 2, 2,5 Jahre abstinent.
Ja.
Und dann ist irgendwann so ein Moment, dann belebst du den entweder wieder oder dann ist er zu lange abstinent und so. Und dann haben wir das in Angriff genommen und Torben hat uns dieses geile Studio halt gebaut. Das ist eigentlich so die Neuerung, dass jetzt halt auch ein Videopodcast ist und so und dass der echt eine fucking Dorfkneipe ins Diffus-Studio gebaut hat. So. Ja, und da empfangen wir unsere Gäste. Es macht wahnsinnig viel Spaß und wir nehmen auch diese Woche sogar nochmal was auf. Mit einer Person, die auch in der Ratar-Doku zu sehen ist.
Oha. Du sagst es, ich frage nicht nach, weil du hast den Teaser bestimmt extra reingebaut.
Das ist okay. In die Kommentare bei Spotify.
Na, ich hoffe, es kommt zustande halt, ne? Also es kann auch sein, dass es irgendwie dann sich doch noch zieht oder nie zustande kommt.
Ja, oder zugesagt und hat doch nicht gekommen.
Genau.
Und so, man so. Kennt ja.
Wir haben gerade ein bisschen, genau, gerade ist nämlich ein bisschen der Wurm drin. Richtung Sommer sind nämlich dann doch irgendwie alle immer am Ausfliegen und hier und so, da halt voll verplant und so. Ja.
Ja.
Ja, ja, Grimm-Album. Ich ja, fand's
sehr gut.
Ich fand, also völlig unabhängig davon, dass er mein Podcast-Kollege ist, sein bestes Album, auch das interessanteste Album, was ich so in den letzten Monaten gehört habe, auch in Deutschland zumindest. Ja. Weil ich fand es sehr mutig, das so rauszubringen, wie er das gemacht hat. Auf ganz vielen Findest Ebenen du? Mutig. Vor allen Dingen mutig, weil es kein Thema gibt. Also, ich finde es total mutig, wie er so mindmappt. Ich finde es total mutig, wie er Beats gepickt hat. Ich finde es total mutig, wie kantig und schroff das alles ist und gleichzeitig steckt halt sau viel drin. Ich finde, jedes Lied macht ein völlig anderes Kapitel auf.
Ich finde es tatsächlich gar nicht so. Für mich hatte das tatsächlich so ein großes Thema.
Es ist Dorf.
Ja. Das hat natürlich irgendwie so gewisse Facetten.
Dorf naja, und Stadt.
Genau. Es ist ja dieses Dorf so, hey, ich bin aus dem Dorf in die Stadt gezogen. Mhm. Das ist bei diesem Nisokool ist das Ding. Aber da gibt es auch irgendwie zum Griechen.
Der Grieche. Aber der Grieche ist auch irgendwie ein Song über was anderes.
Schon, aber ich finde, es hat schon für mich diesen roten Faden. Und ich finde, es passt halt irgendwie auch so grimmig. Ich fühl mich eigentlich im besten Sinne wieder an diese, ich sag mal so, Frosch- Zeit. Mhm. So, das fühlt sich so an. Mhm. Die Beats finde ich aber tatsächlich irgendwie sind eher fast schon auch im besten Sinne eher so zugezogen maskulinisch. Mhm. So. Ich habe auch das Gefühl, das hätte auch ein gutes ZM-Album sein können mit so ein, zwei Testoparts an einigen Stellen noch.
Ja, interessant, ja.
Nee.
Ist was dran?
Ja. Aber interessant, wie was für eine Wahrnehmung wir haben.
Ja, ich fand's so, also ich fand's halt nicht, ich fand es wahnsinnig uneinheitlich, das Hörerlebnis. Ja. So. Ja.
Gab schon viele Brüche auf jeden Fall zwischendurch, das würde ich auch
okay,
sagen.
Okay, gut.
Ja.
Also, ja, gab schon viele Brüche. Ich meine, der kommt rein in das Album, du hast so eine Wonderwall-artige Gitarre eigentlich, also so eine Art Akustik-Gitarre. Er bricht es natürlich, also es ist jetzt kein schlechter Song wie Wonderwall, so war es nicht gemeint, aber kommt sehr untypisch rein. Vielleicht ein bisschen typischere Grimm-Gefilde. Es gibt so eine Breakbeat-Explosion am Ende von Listenhund, die mich sehr mitgenommen hat, auf jeden Fall. Ja. Bester Song des Albums auch mit Abstand.
Ich musste nachgucken, was ist eigentlich ein Listenhund? Ach, das war mir nicht bekannt.
XL Bully Terriers. Dicker, bist du nicht drin im Grind?
Also
nein.
Listenhunde sind gefährliche Hunde, ne? die du melden musst.
Ja, genau.
Danke.
Das sind halt Hunde, die Babys totbeißen. Das ist doch ein großes Twitter-Genre eigentlich.
An dieser Stelle auch nochmal Rest in Peace, Chico.
Ja, ja, ermordet von Medienpolitik Inkompetenz.
Wir denken an dich jeden Tag.
Ja, uns dann ist aufgefallen, dass Hope eigentlich der neue Chico ist.
Oh.
Ist das schon klar geworden? Sorry, jetzt habe ich hier voll den...
Na, der Timmy,
der
war
halt.
Ich dachte, heißt... Ja, okay.
Nee, Hope haben sie ihn genannt.
Das Thema geht mir auf den Sack, Alter.
Ich weiß nicht, ob ich mental ready bin für dieses
Ball. Nein, also genau, wollte ich nur mal kurz hier so fallen lassen. Hope ist der neue Chico.
Also, wir reden ja über alles, aber das geht jetzt wirklich zu weit.
Nee, okay, zurück.
Genau, kurz um den Punkt zu Ende zu machen, quasi scheiß Listen und alles. Aber weißt du, das ist so eine Explosion quasi. Und dann kommen aber sehr kurz danach auch sehr poppige Songs, also eigentlich eher so Pop-Hymnen-artige Songs, wo es mich dann auch ein bisschen verloren hat, ehrlich gesagt. Und das ist halt auch eine Geschmackssache. Aber ich würde da den Punkt der diversen Facetten auf jeden Fall schon, ich sehe die da auch. Und ich finde es auch nicht einheitlich. Und das kann es auch nicht sein, wenn du dann, das hatten wir letztes Mal auch schon kurz angesprochen, so eine, meine Homa fährt im Hühnerstall Motorrad-Interpolation mit Menarismos zusammen performst, dann gibt's da keinen roten Faden mehr.
Ja gut, der schiebt schon nochmal anders raus, so das stimmt schon, aber für mich der inhaltliche Zusammenhang ist für mich zumindest gegeben. So musikalisch check ich das, da, ihr seid die offiziellen Musikjournalisten, ich bin irgendwo nur jemand, der irgendwas erzählt.
Also meines Erachtens kommt der nämlich auch rein und gibt eher so einen zeitgeistlichen Überblick und irgendwie so eine Einordnung von, was passiert eigentlich gerade um uns herum und so. Da kriegst du irgendwie das Gefühl, ja, das ist jetzt halt wieder klassisch zugezogen maskulin eigentlich, so ein Zeitgeist-Album, ne? Also das waren ja wirklich immer Zeitgeist-Beobachtungen und so.
Ja.
Und das Versprechen wird aber dann nur zum Teil eingehalten, weil dann geht's plötzlich irgendwie ums Dorfjungen-Dasein und so. Also ich finde es wahnsinnig konsequent so.
Okay.
In seiner Themenvielfalt dann am Ende so.
Ja. Gut, vielleicht ist es auch einfach nur, dass die Songs, die halt genau dieses Dorf-zu-Stadt-Ding-Thema aufgreifen, dass die mir halt am allerpräsentesten geworden sind für mich die stärksten Songs, weil es mich halt auch persönlich einfach am meisten abholt, weil das ist halt teilweise halt auch die Geschichte von mir dann irgendwo so. Und man kennt diese Themen dann. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, möglicherweise. Und das bleibt am meisten hängen, ne?
Ja, also zum Beispiel bei dem Griechen-Song habe ich jetzt gar nicht so an meine Heimatstadt gedacht, aber ich check, also ich den Geruch von dem Gefühl, das sie beschreiben, kenne ich aus anderen Städten dann so. Also keine Ahnung, so. NRW, das ist für mich irgendwie das NRW-Lied, so, wir gehen zum Griechen. Ja. Und aber auch, also mutig und konsequent, auch im Sinne von der eigenen Weirdness irgendwie sehr viel Raum gegeben. Also jeden noch so absurden Gedanken, den kein Mensch irgendwie nachvollziehen kann und dann sehr wenige einfach ausgesprochen und so. Das finde ich halt nicht toll.
Na, okay.
Gar nicht auf Popstar gemacht, so.
Nee, das auf keinen Fall, da würde ich dir nicht widersprechen, so. Nee, ich fand es auf jeden Fall auch hervorragendes Album, aber ich habe das echt diesen Monat so wirklich viele gute Sachen rausgekommen, so.
Okay.
So, ich finde, nur das ist ein Highlight gewesen, so diese absoluten Geschichten waren ein Highlight. Ich fand tatsächlich auch, ich habe sogar zwei Songs extra auf die Playlist gemacht, weil A2J hat eine EP rausgebracht. Mhm. Ich finde, A2J ist irgendwie immer gut, aber irgendwie diese EP, da haben mich echt fast alle Songs richtig abgeholt, so. Ich finde es richtig gut.
Punkt. Für Gründe, warum?
Ich weiß nicht, also das ist irgendwie ist es eigentlich ähnlicherweise A2J die letzten Jahre irgendwie sich treu geblieben, so, in einer gewissen Art und Weise, wie er Musik macht, aber ich finde die Dinger teilweise einfach wirklich nochmal richtig im Punkt von der Emotionalität teilweise. Es gibt auch nochmal irgendwie so Lance Butters Features, die irgendwie auch diese Zeit irgendwie nochmal so zurückholt, aber halt wirklich so, wäre alle fünf Songs irgendwie so ein Highlight-Song auf unterschiedlichen Auskopplungen gewesen, so, und ich weiß nicht, also ich höre die Sachen und ich fühle mich abgeholt, ich fühle mich gepusht und ich denke mir so, ja Mann, geiler Song einfach. Und das habe ich nicht mehr so oft wie früher, so, ist das Thema, was du vorhin gesagt hast, so über 30 begeistert werden, so, hat dieses A2J-Album einfach bei mir gemacht. Deswegen, ich mach's mal auf die Playlist. Ja, genau. Check. Dich hat's nicht so überzeugt, David, ha?
Ich fand okay.
Das ist okay. Manchmal ist es okay, auch okay.
Ja, ich finde halt manchmal A2J Grind, ich habe immer das Gefühl, der steht immer so an der Kante seines Künstlerdaseins. Das ist dann immer sehr damit am Struggeln. Er ist ja auch einer der großen Deutschrap-Indie-Künstler, würde ich sagen. Also,
ja.
Die dieses Indie-Dasein auch so vor sich hertragen und dann natürlich ihre eigene Schiene fahren, aber immer wieder auf die teilweise vorhersehbaren und einfach unausweichlichen Hürden stoßen. Mhm. Und manchmal denke ich mir, die Erzählung habe ich dann schon zu oft gehört und jetzt will ich mir die neue Facette, in die er gerade gekommen ist, bin ich vielleicht einfach noch nicht offen genug für, so war es jetzt vielleicht hier so ein bisschen. An sich natürlich A2J absolut, absolut feierbar und sein Grind auch supportbar. Insofern, ja, ich kann deine Argumente schon auch nachvollziehen.
Ich finde, er ist gerade wirklich in einer sehr, sehr geilen und sehr interessanten Karrierephase, weil er, finde ich, dieses ich bin der Indie und ich bin der Verlierer-Indie-Typ, so, das sportet er gerade anders und irgendwie so offenherziger und ein bisschen wütender und so. Und es hat sich auch in seiner Show, ich glaube, er hat sie auch in Hamburg gespielt, aber ich habe sie im Lido gesehen, halt so gespiegelt und ich finde das wahnsinnig interessant. Also du hast quasi einen Rapper, der eigentlich viel zu gut ist und viel zu ästhetisch für deutsche Bühnen, der aber trotzdem irgendwie nie so richtig Endlevel gepoppt ist und der das jetzt zum Thema macht. Und das ist wahnsinnig eindrucksvoll.
Ja, so. Ich finde, das ist halt, ne, du schaffst es irgendwie gut in Worte zu fassen, aber das ist für mich im Grunde genommen seit 3-4 Jahren eigentlich so sein Thema. So, ne? Deswegen dieses konsequente Durchziehen so und irgendwie, ich weiß nicht, die Songs haben das nochmal für mich stärker nochmal dargestellt, als es davor schon war.
Also es ist ja auch, eigentlich ist es ja eine kleine Tragödie, weil du siehst den im Lido auf der Bühne und er hat das vorher auf Instagram auch so dokumentiert, dass er eigentlich die komplette Show auf DIY-Indie-Level halt selbst organisiert. Also bis hin zu, ich baue mir hier irgendwie so einen Ring aus so Leuchtstäben, damit es eine Beleuchtung gibt, so. Und ich bin mein eigener Tourmanager und ich bin dann noch am Merch und so. Und bring da so, jetzt mal übertrieben gesagt, meine selbst gesiebdruckten Shirts auf den Tisch und so.
Das hat er ja auch
und
gemacht.
Das ist die eine Ebene und dann siehst du den aber auf dieser Bühne, die er sich selber gebaut hat und denkst dir so, boah, die Bühne ist viel zu klein für den. Krass. Funktioniert überhaupt, der ist viel zu gut dafür. Mm. Das Lido ist für andere Bands gemacht. So, nicht für diese Erscheinung und so. Und
ja.
Dadurch, dass das alles mit in diese Kunstfigur reinfließt, hat es eine krasse Energie.
Ja.
Aber
ja.
Sehr destruktiv natürlich auch.
Ja, öfter mal schon, aber da gab es auch andere Vibes in letzter Zeit. Hm? Naja, gut, aber würde ich jetzt auf dem Ding jetzt nicht. Mhm. Würde ich jetzt nicht gegen argumentieren, ja. Gut. Habt ihr noch andere Sachen, die ihr aktuell gehört habt, die ihr noch besprechen wollt?
Ja, ein Song oder eine Künstlerin würde ich voll gerne noch.
Ja, sehr gerne.
Halt Vasil. Ich weiß nicht, ob ihr reingehört habt.
Ich habe reingehört. Ich habe auch das Album gehört.
Ist auch, glaube ich, einfach jetzt gerade ein Trend. Ne, so kann ich schon auch so sagen.
Ich muss schon sagen, ich habe es durch dich jetzt mitbekommen. Also ich kannte sie jetzt vorher noch nicht. Also kannst du 2, 3 Sätze zu ihr sagen, wer sie so ist?
Also sie muss echt noch wahnsinnig jung sein.
Ja.
Ich weiß, dass sie aus Braunschweig kommt, dass jetzt das Debütalbum rauskam. Und ich bin auch ehrlich gesagt erst vor, lass mich lügen, 7, 8 Wochen auf die gestoßen im Zuge der Single Krähen reden nicht. Und die ist jetzt eben auch auf der Playlist. Und also diese Performance, diese Stimmfarbe rührt mich zu Tode und diese Poesie auch. Aber ich finde, es ist interessant, die Videos vor allen Dingen zu sehen, weil man denkt sich die ganze Zeit so, krass, wo warst du die ganze Zeit? Also du scheinst ja viele Jahre zu üben, weil es ist viel zu gut, um jetzt einfach mal so auf Knopfdruck so losgerappt zu haben. Wisst ihr, wie ich meine? Also es
kennt man gar nicht mehr, ne?
Nee, so. Ich glaube, die hat 10 Jahre trainiert, so. Fühlt sich für mich an.
Ja, stark.
Und jetzt kommt sie plötzlich so auf die Bildfläche und so. Und, emotionalisiert mich auch. Also finde ich echt krass.
Ja, ey, das ist eigentlich, ne, aus der Zeit, aus der, ich sage jetzt mal, wir kommen, eigentlich noch der normale Weg gewesen. Und deswegen weiß ich nicht, also gönnt man es ihr vielleicht dann nochmal mehr, dass man das Gefühl hat, dass es so ist. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so. Vielleicht hat sie einfach ein Naturtalent, hat vor 2 Wochen angefangen, zack, alles hops genommen.
Aber auch schon so eine krasse Finesse, zum Beispiel in diesem Song, den ich auf die Playlist gepackt habe, da gibt's ja diesen Bruch im Song, ne? Also es gibt dieses sehr schwere, behäbige erste Drittel und dann dieses irgendwie ergreifende, aber so sehr epochal unterlegte zweite und dritte Drittel und so. Und das sind ja, also da kommt ja eigentlich ein Künstler erst irgendwann hin, ne? Oder?
Vielleicht wirklich Moves im Geheimen einfach vorher schon gemacht. Ich bin kein Künstler, aber manche sind halt genial.
Ich glaube, die vielleicht gar nicht so gesehen werden wollen, sind dann halt die eigentlichen Genies, ne? Auch den anderen Arzten, den ich auf die Playlist gemacht habe, Paul K. aus Bonn, der ist auch so. Ich habe mal einen Pressetext für ihn geschrieben, da hat er mir das so erzählt, ja, ich habe irgendwie 12 Jahre trainiert, so habe Beats gebaut, habe mit meinen Jungs da irgendwie so gefreestylt und immer so Texte geschrieben, alles verworfen, fand ich alles scheiße und so, ja, und jetzt gehe ich raus, jetzt bin ich halt so, habe ich die Meisterprüfung bestanden. So. Die
Meisterprüfung.
Und crazy. Das hörst du aber halt auch. Also es ist halt dann einfach besser als das meiste, was man gerade sonst so zu hören kriegt, ne? So. Ja, vielleicht ist sie aber auch einfach ein Naturtalent.
Weiß man nicht. So, vielleicht wird man es erfahren. Oder
und ich glaube, es hat viel mit Gestik, Mimik und Stimmfarbe zu tun, dass es einen so kickt, glaube ich wirklich.
Mhm.
Ist mir nämlich letztens aufgefallen, ich habe mit meinem Kumpel Ovi, haben wir uns alte Musikvideos gezeigt, so dieses so YouTube-Party gemacht. So. Ja. Und was mir aufgefallen ist, als ich so Musikvideos aus den 70ern, 80ern, 90ern, Nuller, Zehner und aktuellen Ära so gesehen habe, so ganz viel steht und fällt einfach mit so Gesichtszügen. Also scharfe Zooms auf Gesichter und was kann ich in diesem Gesicht lesen? Du brauchst zum Teil einfach gar nicht so viele Effekte, wenn das Gesicht den Song sportet. Wisst ihr, was ich meine?
Mhm.
schwer zu sagen. Ja. La N ist zum Beispiel auch so ein klassischer Fall von, okay, das ist auch einfach Mimik. Das ist Mimik, die Filmgeschichte geschrieben hat.
Ja. Das stimmt schon, ja, dass der spielt eine große Rolle in dem Film tatsächlich.
Ja, und dann zum Beispiel haben wir uns gefragt, warum ist Ill Manners von Plan B immer noch so ein brachiales Video? Das liegt ja nicht mehr daran, dass die Effekte so krass sind, weil, sorry, sind natürlich längst überholt von KI und so. Aber, Digga, es ist einfach seine Fresse, die er zieht. Der sportet das in seiner Fresse, was er singt, was er rappt.
Ich glaube dir das, musste aber leider
das stehen, dass ich das nicht war so eine Erkenntnis. Hab, also, und seitdem denke ich immer, okay, vielleicht fesselt ein so unterbewusst.
David schreibt schon auf. Also, das ist, sehr gut, sehr gut. Dann würde ich nämlich auch sagen, wir gehen gleich in die Kategorie rüber, wo wir über das KZ-Promo-Album, das Fake-Album
zu Urlaub fürs Gehirn,
den bösen Bruder von Urlaub fürs Gehirn,
der Evil Schatten,
sprechen werden. Und so geht der Teaser.
Oh Mann, ich glaube, ich höre Stimmen. Ah ja, ich bin ja gerade mitten im Gespräch.
Einfach nur mal so als 80-jähriger Evertrap, wo sind eigentlich die Dinosaurier?
Ich bin groß und dumm wie ein Brontosaurus.
So kriegen wir kein Airplay. Mach doch lieber ein auf Culture Candela, das wäre Fairplay.
Braten in die Röhre, braten in der Röhre und Röhrenbraten und so.
Ich habe auch noch nie bei City Chicken gegessen, weil aus Gründen.
Dieses Rollenspiel hat mich diesmal irgendwie nochmal irgendwie anders berührt.
Schatz, die Juppie-Huren wollen uns auseinanderbringen.
Ich verprügel die Kleine mit dem Ente-Erkennt-Ich-Nicht-Brett, was einfach ein stabiler Fünffachreim ist.
Kommunismus, jetzt. Was für ein Ritt. Liebe Leute.
Ja, also wer gerne Männer beim Lachen zuhört, der wird mit der Kategorie auf jeden Fall großen Spaß haben.
Kommt am 15. Mai, seid gespannt darauf. Und ich habe das Gefühl, also wir saßen jetzt sehr lange schon zusammen und wir haben eigentlich auch alle Themen dolle abgefrühstückt. Ich glaube, ich würde wirklich noch kurz Honorable Mentions für die Playlist, ganz, ganz, ganz kurze Draufschubser, würde ich, glaube ich, gerne noch machen.
Das machen wir auf jeden Fall noch, aber ich muss zu der Kategorie kurz nochmal sagen, dass ich krass finde, ich habe dieses Album so oft gehört und was ich von dir, Alex, und von dir, David, nochmal so für Hintergründe und krasse Referenzen in der Kategorie gerade mitbekommen habe, ist, hätte ich nicht gedacht, weil ich dachte, ich weiß gefühlt alles, aber ja, vielleicht auch als kleiner Teaser für die Leute, die denken, da ja, kenne ich tausendmal gehört, war auf jeden Fall viel dabei. Naja.
Gut, es ist genau. Vor allen Dingen, ich glaube, es ist wirklich ein, also du kriegst, glaube ich, gute Laune, wenn du das hörst, weil wir hauen uns die ganze Zeit weg. Also so. Lach-Yoga quasi.
Ja.
Hip-Hop-Männer Lach-Yoga. Ja. Das wäre eine Veranstaltung, die würde ich auch mal buchen. Einfach so Yoga zum KZ-Promo-Album.
Das ist der Curse-Effekt.
Ja, Mann. Das ist der Curse-Effekt. Okay, aber du hast gesagt, David, Honorable Mentions, was kommt noch auf unsere Rap-Stunde-Playlist?
Ja, Mann, ich will wenigstens zwei Shouts will ich noch geben. Einmal an Kapuze und Kupchi, die zusammen ein Album rausgebracht haben, was richtig geil ist. Also krasse Samples auch und natürlich cooler und basierter Rap aus dem Saarland, wie wir es kennen. Das trägt den Titel Auf die guten Tage und die, die es werden sollen.
Ja, Mann.
Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Insane ist, also das, ich will gar nicht sagen, die Musik ist es nicht wert, jetzt weiter darüber zu sprechen, aber Insane Cover schon wieder, was irgendwie bei dem Projekt dabei ist, was
auch gut.
Crazy gutes Foto von so einem krassen Wasserfall, das macht schon so eine eigene Stimmung auf. Naja.
Ich will noch was dazu sagen.
Ja, bitte.
Ich finde es auch fantastisch, auch für mich auch absolutes Highlight-Album von diesem Monat oder diesem Jahr auch. Und ich bin ja auch großer Sopranos-Fan.
Oh, yes.
Und ich weiß nicht, ob es dir schon klar war, aber ja, dieser letzte Song, dieser Auf die Tage am Meer, ist einfach quasi ein großes Sopranos-Sample mit, wo Chris und Tony sich über Depressionen unterhalten. Ja. So heftiger Song auch einfach so und ein heftiger Ausschnitt einfach so. Shoutout, dass ihr das einfach nochmal reingebracht habt. Also ich weiß.
Danke, dass du mich reminded hast. Ich habe den deswegen draufgepackt, weil ich das wusste, dass die Referenz das ist und dass du Sopranos, ich bin ja gerade noch am Watchen, vor Kontext übrigens. Die Szene habe ich aber sicherlich schon gehabt, würde ich sagen.
Ich glaube, nein.
Echt nicht? Nein.
Garantiert nicht. Das ist
fünfte
oder sechste Staffel.
Oh shit, okay. Ja, okay.
Das ist wirklich nochmal, das ich fasst einfach nochmal so ganz, ganz viel zusammen. So, aber der Ausschnitt für sich steht für sich einfach auch krass. Ja. Und
es gibt einfach auch
der Song passt perfekt dazu, ist einfach hervorragend gemacht.
Ja. Es ist halt, ich finde es auch sehr passend irgendwie, das ist halt so ein, der Dialog aus den Sopranos, der eingeblendet wird halt, das ist halt so ein richtiger, ist halt, also wie bei den Sopranos auch viel natürlich, es geht ganz oft um Männergesellschaften auch irgendwie oder Gespräche zwischen Männern
und dieses Thema so Depression oder Therapie ist ja von Anfang an ein unfassbar präsentes in dieser Serie. Eigentlich mit das Spannendste, würde ich behaupten, der gerade mittendrin ist. Ja. Und diese Stelle, wo Tony quasi Chris Moltisanti fragt, did you ever think about, und dann lässt er so diese Leerstelle einfach so, und dann
kommt, no. Weil er doch nicht drüber sprechen
ja, kann. Ja, also. Exakt, aber weil impliziert ist, was er meint, so ist es, ja.
Und da wird es wieder so performativ mit so, fuck no, good.
Ja, das ist auch so. Das ist also wirklich heftiger Ausschnitt, der da noch reingebracht wurde.
Hast du nie gesehen? Nee. Oh, Alex, das kann ich dir kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ne? Da, ich beneide dich.
Hat auf jeden Fall gehittet. Und als nächste Menschen, ich möchte einmal noch kurz Shouty an Dissi geben. Der hat nämlich von seinem, wir haben ja über die A-Seite geredet. Jetzt hat er von Morgen werde ich mich dafür hassen, gibt es quasi als komplettes Album mit B-Seite zu einem Album hinzugefügt. Würde ich gerne noch den freshen Song Insekt drauf machen, weil Dissi ja auch, der hat auf jeden Fall eine sehr große Insekt-History in seiner Diskografie drinne.
Ja.
Ja. Der Kakerlaken-Sound ist da und als letztes.
Hey, der, und ich möchte das auch nochmal sagen, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, weil er war ja bei uns im Podcast zu Gast, als er die A-Seite rausgebracht hat.
So ist es.
Und er hat bei uns im Podcast auch zum ersten Mal die Information preisgegeben, dass diese B-Seite halt rauskommt.
Wir sind der Exklusiv-Podcast. Oh.
Ja. Das kann.
Manu, der trifft es, also er trifft so einen guten Ton, finde ich, in den Sekt.
Ja, Mann.
Ja.
Also dieses Berlin-Gefühl hat irgendwie keiner bisher so geil auf den Punkt gebracht.
Ja.
Das ist wirklich besonders.
Und dass er so diese Brücke hinkriegt zwischen das mehr als kredibiler Rapper einfach. Und er kriegt trotzdem immer wieder diese musikalischen Bezüge zum Punk hin. Einfach so ein bisschen.
Mehr denn je so, ne?
Also Lo-Fi-Punky zu klingen und das ist so geil. Also genau, richtiges Dissi-Signature-Ding auch geworden mittlerweile.
Ja, aber das kam erst dazu irgendwo auf dem Weg, ne?
Ja, auf jeden.
Ja, super Song.
Ja, auf jeden Fall.
So ist es. Und als letztes finde ich auch auf jeden Fall wichtig. Upsala.
Gott sei Dank ist es auch dir mal passiert, nicht nur mir immer.
Ja, dicke Fingers. Nee, die Betty Ford Boys haben ein Album rausgebracht. Wer es nicht kennt, die Betty Ford Boys bestehen aus Frank Sinatra, Suf Daddy und Dexter. Das Album heißt Trinity Park. Diese drei Dudes haben mich mit ihrem früheren Album als so, ich sag mal, Producer, Instrumentalmacher, Supergroup früher krass begeistert in den Bann gezogen. Ich glaube, die hatten jetzt ein 10 Jahre Hiatus, wo die also zumindest nicht zu dritt etwas gemacht haben. Einzeln haben sie auf jeden Fall was gemacht, aber Alex will mich schon korrigieren.
Ich muss mich melden. 2018 waren sie Teil beim Red Bull Culture Clash.
Oh mein Gott. Legendärer Moment. Oh mein Gott, das war so eine lustige Veranstaltung. Ja. Leider gibt es davon keine Videos mehr online. Schade, warum?
Wie ist das denn wohl zustande gekommen? Ja.
Das war so ein geisteskrank. Ich weiß noch, Toni hat so geisteskranke Memes gearbeitet. Zu Omid K.
Naja, genau. Abgesehen vom Culture Clash freu ich mich einfach wieder darüber, dass sie ein richtiges Album gemacht haben. Und ich würd die drei wirklich super gerne ausfragen, wie die das so mit ihren Samples, also sowohl musikalischer als auch so Voice-Sample, wie die dieses Projekt so angegangen sind, weil ich denke mir so, irgendwie sind es schon zu groß und es wird zu viel gehört, als dass das alles einfach nur gemacht wird, ohne einen Fick zu geben. Aber wenn die das alles geklärt haben, was da drauf ist, das muss ja eine Heidenarbeit gewesen sein. Also da sind, ich hab die Stimmen von Migos gehört, neben ein paar, ich sag mal, sehr typischen so Samples aus dem Memphis-Rap auch. Also keine Ahnung, was da gekocht wurde, aber die Suppe schmeckt. Hört da auf jeden Fall rein.
Ja, safe.
Ja, also wie ich die einschätze, haben die schon alles geklärt, was klärungsbedürftig war?
Ich halt auch, aber also ich finde es crazy, für in was für Level das dann diesmal reingegangen ist.
Okay.
Ja, soweit meine Empfehlungen.
Ich habe auch noch zwei Sachen, und zwar zwei Ikimel-Songs. Den einen Kink habe ich schon ein bisschen länger drauf gemacht, aber ich muss schon sagen, ich muss jedes Mal wieder lachen, wenn sie Uhu sagt.
Stimmt. Uhu.
Es ist ein bisschen dumm, aber ich finde es ein bisschen lustig und freue mich ja drüber. Und die hat einen neuen Song rausgebracht mit Florida Juicy Beteiligung, Not Today. Ein Ikimel-Song, der sich ganz anders anhört wie als sonstige Ikimel-Songs. Hier ist so ein bisschen die, ich sag mal so, Tech-Rap. Und diesmal fühlt sich eigentlich eher an wie so ein Beat, den auch Shirin David gepickt haben könnte. Und sie performt darauf richtig, richtig geil. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht.
Shoutout Florida Juicy auch auf jeden Fall.
Ja, Mann,
der auch macht so
geil.
Kranke Sachen eigentlich auch. Ja.
Geil, dass der da irgendwie mit Igimel da jetzt am Start ist. Das freut mich auch für Florida Juicy sehr. Und auch der Song davor ehrlicherweise auch, aber der nochmal so eine ganz andere Ebene, wie gesagt. Und ja, das von mir. Und ich glaube, Alex, du hast nichts mehr. Du hast vorhin gut dargestellt.
Oder alle drei Sachen gedroppt.
Ja, Mann, auch gute Empfehlungen. Und damit wären wir, glaube ich, am Ende vom Podcast. Das kann sein. Welche Folge war das eigentlich damit?
Ich glaube 120.
120?
Oh, Respekt.
Rap-Stammtisch Folge 120. Und wie das gute Tradition ist, hat natürlich unser Gast Alex das letzte Wort. Damit überrasche ich ihn jetzt. Alex, was sollte man von dir hören? Wo sollte man dir folgen? Was sollte man auf jeden Fall nicht verpassen?
Oh, bitte schaut euch mal die Ratar-Doku an. Ja. Ein Leben ist nicht genug. In der ARD-Mediathek. Es läuft auch ich glaube, erste Folge läuft im ARD-Hauptprogramm irgendwann die Tage nice. Im NDR laufen alle drei Folgen einmal durch. Und ja, da bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt, liebe Leute da draußen. Dorfkuck-Podcast, Reeperbahn-Festival Deep Dive für die so Musikbranchen-Peoples. Und ja, es hat mich sehr gefreut. Es war eine Riesengaudi auf einem Montagabend. Dankeschön.
Ja, Mann. Danke, dass du hier warst.
Ja, danke dir. Wir sind raus.
Peace.